der war natürlich noch arbeiten. Mama war zum Glück zu Hause, hat dann auch noch hinter Papa her telefoniert und Papa hat dann beim Kunden alle stehen und liegen gelassen und gesagt, ja, mein Sohn, der ist jetzt auf Weltreise gleich, ich muss hier eben weg, tut mir leid.
Ja, das war Patrick und Patrick hat eine unglaubliche Reise hinter sich. Der ist viele, viele Monate von Dortmund bis nach Bali über den Landweg, Land- und Meerweg gereist. Wahnsinnig geil und wir fangen das Jahr mit einer sehr, sehr krassen, mit der krassesten Folge eigentlich an. Ihr Lieben, am 6. Januar, das ist nächste Woche Montag, glaube ich. Muss ich mal kurz nochmal nachschauen im Kalender. Ich glaube, das ist diese Woche Samstag. Am Samstag ist der Off the Path Podcast 2 Jahre alt. Wahnsinn, oder? Und wir hauen diese Woche die längste Podcast-Folge bisher raus. Ein Dreiviertelstunden, richtig, richtig gut geworden und Patrick und ich haben richtig viel Spaß gehabt, weshalb ich andere Podcasts absagen musste. Anna und Sven, es tut mir wahnsinnig leid. Ihr werdet es im Laufe der Folge hören, warum es so war, dass ich euch absagen musste, weil diese Folge war sehr, sehr interessant und Patrick und ich haben sehr viel und sehr lange geredet, früh am Morgen. Patrick, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und euch allen, die hier zuhören, den Off-the-Path-Podcast zuhören, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr habt ein paar tolle Weihnachtsfeiertage gehabt. Wahnsinn, wie schnell das letzte Jahr vergangen ist und Wahnsinn, wie schnell das neue Jahr gekommen ist. Es war ein bisschen ruhig hier die letzten paar Tage. Wir haben uns auch entschieden, unangekündigter Weihnachtsurlaub quasi. Und wir haben viel Zeit in Familie verbracht, viel Zeit hier zu Hause in Hannover, noch zu Hause, muss ich dazu sagen. Denn, ich weiß nicht, ich habe gerade mein Handy kurz gehört, ihr hört vielleicht im Hintergrund, das schallt auch ein bisschen. Ich sitze nämlich hier in einer mehr oder weniger leeren Wohnung in Hannover. Und zwar habe ich gerade noch ein bisschen Zeit gehabt, diese Intro und Outro aufzunehmen. Denn das Umzugsunternehmen ist gerade auf dem Weg hierher, sollte in so 20, 30 Minuten ankommen. In der Zwischenzeit lade ich diesen Podcast noch schnell hoch und dann geht's los. Wir ziehen um, wir verlassen Hannover. Wir waren, so fast anderthalb Jahre, 15, 16 Monate oder irgendwie waren wir hier in Hannover und es war eine gute Zeit, es war eine tolle Zeit. Wir haben gestern unser Büro ganz leer gemacht. Wie gesagt, jetzt wird alles in den Umzugswagen gepackt und dann ziehen wir nach Süddeutschland, in die Berge, in die Alpen, nach Garmisch-Partenkirchen. Ich freue mich wie Bolle. Die ein oder andere hat es mitbekommen. Wir waren da ja schon vor einigen Monaten, einigen Wochen und es hat uns so gut gefallen, dass wir seit dem 1.12. dort eine Wohnung haben und dort heute Nacht bzw. morgen früh einziehen werden. Das ist total bekloppt. Es ist verrückt. Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist halt eben so und das neue Jahr fängt entsprechend geil an. Und bevor wir in diese Folge jetzt hier reinspringen, das ist übrigens die 106. Off the Path Podcast Folge mit Patrick und alle Infos zu Patricks Blog zum Beispiel, findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge106. Patricks Blog, die Adresse ist Pat Enem. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man's Pat Enem. Kann ich auch nicht mal buchstabieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. www.offthepath.com/Folge106. Und da findet ihr ganz viel. Auch ein paar Links zu Patricks Reiseroute, wie er alles gemacht hat. Und auch diesen Film, den er genannt hat, von Angelina Jolie. Ja, dann gibt's noch ein paar weitere Infos für euch. An dieser Stelle erst einmal vielen, vielen Dank an Mr. Nice 12, der uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen hat. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Macht wahnsinnig Spaß, eure Bewertungen zu lesen. Und so fängt das Jahr richtig gut an. 1. Januar 2018. Titel der Bewertung heißt Perfekte Reisebegleitung. 5 Sterne. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und Mr. Nice 12 hat auch reingeschrieben, dass er ziemlich cool findet, dass ich immer am Anfang der Folge immer so erzähle, was wir so gerade planen. Und diese Folge ist ja, wie gesagt, sowieso sehr, sehr lang. Über 1,75 Stunden ist der Podcast selbst. Und jetzt kommt noch eine recht lange Intro und Outro. Und zwar wird es diesen Monat ab nächster Woche Montag ein kleines Special geben. Jeden Tag eine Folge. Von Montag, den 8. Januar bis Freitag, den 2. Februar. Das gibt es jeden Werktag, montags bis Freitag, eine Folge, eine Podcast-Folge. Wir haben die alle aufgenommen, 20 Folgen an der Reihe. Manuel und ich haben die letzten Monate sehr, sehr viel daran gearbeitet, sehr viel mit sehr vielen Leuten gesprochen, viele Podcasts aufgenommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Jeden Werktag eine Folge, die sind ungefähr so 20 Minuten lang. Und ihr dürft dann immer am Wochenende, am Samstag, also von Freitagnachmittag bis Sonntagabend entscheiden und wählen, welche Folge ihr in voller Länge hören wollt. Und dann nehme ich nochmal eine Folge mit dem Gewinner auf. Und die wird dann im Februar ausgestrahlt. Also eigentlich recht einfaches Konzept. Ich hoffe, es ist verständlich. Montag bis Freitag jeweils jeden Tag 20 Minuten Podcast und ihr dürft dann am Wochenende entscheiden, welche Folge ihr am besten fandet. Und diese Folge wird dann in voller Länge im Februar ausgestrahlt hier auf Off the Path. Ja, ansonsten, wir ziehen wie gesagt heute um nach Garmisch. Dann sind wir, Linie ist am Wochenende in Paris und dann fliegen wir nächste Woche nach Costa Rica. Auch mega cool. Wir wurden nämlich gebucht als Fotografen. Also wir reisen diesmal nicht auf eigene Faust, wie wir es sonst immer machen. Aber es geht zurück nach Costa Rica. Und das Lustige, dadurch, dass wir 2018 sind, haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren, kalendarische Jahre, wir waren 2016, 2017 und wir fliegen 2018 nach Costa Rica. Ziemlich cool. Und ich freue mich sehr. Eine Airline hat uns als Fotografen gebucht und wir dürfen dort Bilder von San Jose machen. Wir fliegen nicht allzu lange, aber lang genug, um ein paar richtig geile Eindrücke zu bekommen. Und ich freue mich mega. Das ist ein ziemlich fetter, geiler Auftrag und ich wurde jetzt nicht irgendwie als Blogger oder als Podcaster oder als YouTuber oder sonst irgendwas gebucht, sondern ich fliege dort einfach hin und mache Bilder für eine Airline. Und das ist sehr, sehr cool, weil, also ja, meine Bilder sind okay, sind gut, aber ich habe mich halt nie als Fotografen gesehen. Und ich habe auch 5-mal gefragt, ob sie wirklich mich meinen, ob sie wirklich meine Bilder haben wollen, ob sie sicher sind, dass sie mich wollen. Und ja, warum nicht? Dann sage ich nicht nein. Ich habe, wie gesagt, 5-mal gefragt und sie waren sich sicher. Sie fanden die Bilder toll und dann machen wir das. Freue ich mich mega drauf. Und Ende Januar geht es dann nach Österreich. Da machen wir, das Geile ist, dass wir dann in Garmisch leben. Also Österreich ist da wirklich nur um die Ecke. Wir werden da so die Gegend um den Bregenzer Wald ein bisschen unsicher machen. Ein paar geile Aktivitäten haben wir da rausgesucht. Von Kite-Ski. Skikiten, weiß ich gar nicht. Snowkiten, glaube ich, heißt das. Hundeschlittenrennen machen wir. Also wird mega cool. Ich freue mich drauf, den also richtigen Winter in den Bergen zu verbringen. Und ja, Ende des Monats sind wir dann in München noch ein bisschen. Also es wird ein sehr, sehr spannender Monat. Diese hier, also diese Folge hier, die 106. ist aber allerdings die letzte normale Folge für diesen Monat. Ab nächster Woche Montag, wie gesagt, 20 Minuten jeden Tag. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die ganzen Folgen findet. Wir haben uns ein paar echt spannende Folgen rausgesucht. Also ich hätte wahnsinnige Probleme, meine Lieblingsfolge auszuwählen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet. Und ich hoffe, dass viele von euch mitmachen. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Ihr Lieben, ich wünsche euch nochmals ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch alles Gute, macht was draus aus den nächsten 365 Tagen, macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Also wir haben nur dieses eine Jahr, wir haben nur dieses eine Leben und es kann, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell es vorbei sein kann. Entsprechend versuche ich wirklich immer das Beste draus zu machen. Entsprechend mache ich auch so bekloppte Sachen wie einfach mal eben umziehen nach so kurzer Zeit. Aber man muss einfach mal immer wieder so seinem Herzen folgen, immer mal so die Dinge machen, auf die man gerade Bock hat. Und genau das machen wir. Wir lassen uns nicht irgendwie aufhalten von anderen Leuten. Und ja, so viel dazu. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Patrick. Hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes, würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr noch keine Jahresplaner habt von unserem Shop, dann seid ihr jetzt leider zu spät. Es sind alle ausverkauft. Aber wir haben noch ein paar Kalender. Also, wenn ihr noch keine Wandkalender für euer Büro oder fürs Wohnzimmer oder fürs weiß ich nicht wo habt, dann holt sie euch bei uns im Shop. www.offthepath.shop mit Bindestrichen dazwischen natürlich. Und die sind diese Woche besonders reduziert, also holt sie euch, sobald wir in Garmisch angekommen sind, schicken wir sie raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der 106. Folge mit Patrick und bis dann, tschüssi! Ja, wunderschönen guten Morgen, lieber Patrick.
Ja, guten Morgen. Schön, bei dir zu sein.
Ja, schön, dass du da bist, zu frühen Stunde. Das mittlerweile kennt das ja jeder, ne? Also irgendwie jeder müsste mittlerweile wissen, dass es immer frühe Stunde ist bei mir. Es ist 8 Uhr morgens, es ist stockduster draußen, bei dir bestimmt auch. Und wir sprechen jetzt ganz motiviert und ja, freudig über deine Reise. Du bist, was ziemlich außergewöhnlich ist, finde ich, über Land und Meer bis nach Bali gereist, und bist nicht geflogen. Zwischen Deutschland und Bali bist du nicht geflogen. Und das Interessante an der ganzen Sache, finde ich, oder wir haben uns vorher nicht drüber unterhalten, aber du fliegst normalerweise. Hast du auch Flugangst oder hast du keine Flugangst?
Nee, gar nicht. Also ich
okay, das finde ich nämlich interessant an der ganzen Geschichte.
Also ich bin immer gerne gereist und ja, vor der großen Reise zwar meist nur in Europa, aber auch für ein paar Tage nach England oder nach Osteuropa überall hingeflogen. Und ja, irgendwie fehlte mir aber so das große Abenteuer. Man kommt überall total einfach hin, ist in einer Stunde, in zwei Stunden irgendwo in einer komplett fremden Stadt, in einem anderen Land. Aber so das Ganze zwischendurch, das fehlte irgendwie. Und ich weiß bis heute gar nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, ja, so eine große Reise zu machen. Aber es stand jedenfalls schnell für mich klar, dass ich ja einfach was anderes machen möchte und ja, soweit es geht, über Land und übers Wasser reisen möchte, ohne Flugzeug. Und na, dann war halt auch schnell klar, okay, ich fahre Richtung Osten, weil Richtung Westen, klar, da kann ich von hier in einer Stunde,
genau,
da bin ich von hier in einer Stunde in Holland und dann ist schnell Wasser. Da muss man erstmal irgendwie einen Frachter finden oder so. Ja. Und deshalb bin ich dann Richtung Asien gefahren.
Okay, das ist cool. Und dann bist du bis nach Bali gekommen. Darüber sprechen wir heute. Denn du bist danach, also nach Bali bist du dann auch geflogen. Weshalb wir quasi in dieser Folge uns jetzt nur wirklich nur auf deinen Land- und Meerweg konzentrieren. Du hast ja gerade gesagt, also einfach nur so. Also da war jetzt keine bestimmte Idee dahinter. Du wolltest einfach irgendwie ein bisschen was anders machen. Oder warum?
Also ich hatte jetzt keine große Zielstellung, weiß ich nicht, irgendwie der Mensch, der am weitesten mit dem Zug gekommen ist oder so, da wollte ich überhaupt nicht.
Also war auch jetzt auch keine zum Beispiel Umweltgeschichte, also dass du sagst, boah, ich möchte so wenig CO2 produzieren wie möglich, oder?
Also mit so einem Ziel hätte ich auf der Couch bleiben müssen. Wenn man ein paar tausend Kilometer mit Zug und Bus und so weiter fährt, dann verbraucht man genauso viel oder auch viel zu viel CO2. Hatte überhaupt keine weiteren Hintergedanken. Ich war vorher schon mal bis nach Istanbul mit dem Zug gefahren, mit dem Interrail-Ticket quer durch Europa. Und ja, das hatte mir einfach so gefallen und dann wollte ich das Ganze einfach noch mal ein bisschen größer machen.
Genau. Cool. Wie lange hast du für diese Reise eingeplant? Bis nach Bali zumindest. Und insgesamt warst du anderthalb Jahre unterwegs? Ja. Und wie lange hat es bis nach Bali gedauert?
Also ich hole mal ein bisschen aus. Ich war halt
sehr gerne.
Ich war vorher im unbefristeten Job eigentlich und hatte dann so Pi mal Daumen gesagt, okay, ein Jahr reisen wäre schon ziemlich cool. Bin zu meinem Chef gegangen. Wie sieht's aus? Der hat dann zwar versucht, ob ja was in die Richtung Sabbatjahr möglich wäre, ging leider nicht und dann musste ich halt kündigen für den Job. Und ja, ein Jahr war geplant, da hatte ich auch ausgerechnet ungefähr mit einem Jahr, da komm ich mit dem Geld gut hin. Wenn es mir gar nicht gefällt, wenn ich Heimweh bekomme, haue ich vorher ab oder ich bleibe eben länger. Geld hat gepasst. Lust hatte ich auch, deshalb wurde es halt länger als ein Jahr. Aber das war halt so die Zielstellung am Anfang. Also 12 Monate, und das sollte reichen, um einmal um die Welt zu reisen ohne Flugzeug. Und naja, so, ich bin schon schnell gereist, aber das war dann doch ein bisschen utopisch. Naja, und bis nach Bali waren es 9 oder ich glaube 10 Monate, die ich unterwegs war.
Ja. Okay, krass. Also schon fast die Hälfte, ne?
Ja, genau.
Also die Hälfte der Zeit, die du auf Reisen warst, hast du quasi auch für diese Strecke dann gebraucht. Wie viele Länder hast du zwischen Deutschland und Bali dann bereist? Welche Route hast du genommen?
Wie viele Länder? Weiß ich gar nicht. Weiß ich ehrlich
also,
gesagt
lass uns mal aufzählen. Also du bist von Deutschland, bist du, wo wohnst du?
In der Nähe von Dortmund.
In der Nähe von Dortmund. Also, okay, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Bist du über Polen, Ungarn, also Tschechien, Österreich?
Na, Polen gar nicht, aber dann halt, also ich bin mit dem ICE nach Dortmund, nach Berlin gefahren und von da dann mit Nachtzügen in, ich weiß gar nicht, 3-4 Tagen oder so, quer durch Europa. Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Istanbul. Also das habe ich so...
In 3 Tagen?
Ja, das waren, glaube ich, 2 Tage. Da habe ich einfach einen Zug nach dem anderen genommen.
Okay, krass. Ach so, aber du hast das ja, hast genau, ja schon mal gemacht gehabt, ne?
Genau dieselbe Strecke bin ich halt 3 Jahre vorher schon gefahren. Ja, ja. Und okay. Mir ging es halt echt darum, komm, einfach nur vorwärts. Und weiß nicht, ich hätte auch nach Istanbul fliegen können, weil ich kannte es ja schon und eigentlich gut, aber... Ich wollte es halt ohne Flugzeug machen, also bin ich da eben schnell durchgerast. Und ja, dann mit dem Zug und mit dem Bus bin ich dann auch noch schnell durch die Türkei gefahren. Und ich meine, insgesamt habe ich dafür 5 Tage nur gebraucht, weil ich hatte wieder ein Interrail-Ticket genommen, da war ich gerade noch unter 26, hatte das günstige Ticket bekommen. Und Georgien war dann das erste Land, wo ich halt wirklich auch mal runtergekommen bin, in der Stadt übernachtet habe und nicht im Zug. Ja, da fing es dann halt wirklich für mich an, weil da war dann auch das erste Land, wo ich vorher noch gar nicht war, was ich noch nicht kannte. Und ja, da bin ich dann eine Woche ungefähr geblieben. Also alles noch sehr schnell. Weiter mit dem Zug nach Aserbaidschan, wo es für mich dann eigentlich nur darum ging, irgendwie eine Fähre über das Kaspische Meer zu organisieren, wo ich halt vorab schon viel gelesen hatte, dass es halt super schwierig ist und man kann sich eigentlich gar nicht vorbereiten, man kann nichts vorab buchen. Also war ich da dann, ich gucke gerade, 5 Tage in Baku, wo ich nichts gemacht habe, außer mich um die Fähre zu kümmern. Und ja, bin dann halt über das Kaspische Meer und dann durch Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, China, Südkorea, Japan, zurück nach China und dann halt langsam runter nach Südostasien mit Vietnam, Kambodscha, Thailand. Uff, wo war ich denn überall noch? Laos, Malaysia, Singapur, ja, und eben Indonesien, dann als letztes Land ohne Flugzeug.
Cool, also ich bin jetzt mal so alles so im Kopf durchgegangen. Also du hast so Iran, Afghanistan und die Ecke hast du gemieden. Du bist also genau oben lang, also zwischen Russland und diesen Ländern quasi durch diesen Korridor. Und also, was ich nicht wusste, dass du nach China und dann rüber nach Japan. Also Japan war noch Teil deiner Ich flieg nicht Geschichte. Also bist du mit der Fähre rüber.
Genau, also da gibt's eine echt gute Verbindung von Korea. Da fahren, ich glaube, stündlich fahren da Schnellboote rüber, dass man halt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber es ist auch gar nicht so weit. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, das sind nur, keine Ahnung, 50, 100 Kilometer bis zum südlichsten Zipfel von Japan dann halt. Ne?
Und ja, also das ging wirklich schnell.
Ja.
Okay, krass. Okay, und also okay, diese Tour, diese Strecke, die teilen wir jetzt mal auf, sagen wir mal so in 3-4 Teilen und sprechen mal so ein bisschen darüber. Vorweg noch, wie hast du dich auf diese ganze Reise denn vorbereitet? Gab es da irgendeine Vorbereitung? Du hast ja gesagt, Baku, Fähre, habe ich versucht vorher zu machen, ging nicht. Also da ist ja irgendwie ein bisschen Vorbereitung, hat ja doch stattgefunden.
Ja, genau. Also gerade in Zentralasien muss man vorbereitet sein. Also mit Turkmenistan, mit Usbekistan, auch mit Aserbaidschan, da braucht man einfach ein Visum vorab. Ohne kommt man da nicht ins Land. Und ich hatte mir eine ganz grobe Route vorher rausgesucht. Also für mich war klar, okay, Afghanistan, ich will in kein Land, wo momentan Krieg ist. Das habe ich meinen Eltern versprochen, aber das war auch für mich einfach so klar. Ich habe ein paar getroffen, die in Afghanistan und Co. waren, aber für mich kam das einfach nicht in Frage momentan. Und die nördliche Route durch Russland, die war mir zu einfach in Anführungsstrichen, weil klar, jeder kennt die transsibirische Eisenbahn, ich setze mich in den Zug und wenn ich nicht zwischendurch aussteige, dann bin ich eine Woche später am anderen Ende des Kontinents. Das war mir zu wenig Abenteuer. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was ist so zwischendrin möglich? Und hatte halt die ganz grobe Route mit Turkmenistan, mit Usbekistan, mit China schon im Kopf. Und habe dann eigentlich nur geguckt, okay, sind die Grenzen alle offen? Also das war quasi meine Vorbereitung erstmal. Komme ich wirklich von Land A nach Land B immer? Weil ich hatte zwischendurch auch eine Überlegung, es wäre mega cool, von hier runter nach Spanien und dann durch Afrika Richtung Osten zu fahren. Also die ganzen Länder in Nordafrika abzuklappern. Aber da ist ja jede zweite Grenze geschlossen. Also das war dann auch schnell wieder raus. Und ja, dann bin ich halt eben in der Vorbereitung schnell auf ein paar Probleme gestoßen, wie eben das Kaspische Meer, dass man da ja nicht mal eben spontan eine Fähre oder ein Boot bekommt. Und dass ich eben, also gerade so Turkmenistan und Usbekistan war ein bisschen schwierig, das Visum zu bekommen. Sind ja auch nicht gerade so die besten Demokratien. Vor allem Turkmenistan, war ziemlich schwierig. Ich hatte mir auch, Abreisedatum war der 16. Juni, hatte ich mir vorgenommen. Und im Endeffekt wurde es dann eine Woche ungefähr später, einfach weil ich nur auf das letzte Visum gewartet habe. Und als mein Reisepass dann endlich kam, dann habe ich schnell zu Hause angerufen, ja, Mama, Papa, in einer Stunde fährt der Zug, wollt ihr vorbeikommen? Ich packe eben schnell den Rucksack und dann geht's los. Dann sind die noch schnell bei mir vorbeigekommen. Und ich habe die Wohnung hinter mir abgeschlossen, habe meinen Eltern den Schlüssel gegeben und los ging's.
Auch eine krasse Vorbereitung, oder?
Also, das, da ging dann.
Haben sich deine Eltern wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt, ne?
Die Verabschiedung. Vor allem Papa, der war natürlich noch arbeiten. Mama war zum Glück zu Hause, hat dann auch noch hinter Papa her telefoniert und Papa hat dann beim Kunden alles stehen und liegen gelassen und gesagt, ja, mein Sohn, der ist jetzt auf Weltreise gleich, ich muss hier eben weg, tut mir leid. Aber war ganz cool und dadurch war der Abschied halt auch leichter. Ne? Also wenn man weiß, okay, in der Woche sonntags um 13 Uhr fährt mein Zug, ich glaube, dann ist der Abschied viel schwerer. Und so ging es halt gar nicht anders, weil wir haben eigentlich 2-3 Wochen darauf gewartet, wann kommt denn jetzt endlich der Reisepass und dann ging es Schlag auf Schlag, als er da war. War ein bisschen komisch, aber doch auch ganz witzig im Nachhinein.
Das glaube ich. Wir haben ja gesagt, wir teilen die Route so ein bisschen auf. Der erste Teil, so sagen wir mal, bis nach Georgien oder Baku. Du hast ja also bis in Türkei, bis nach Georgien bist du ja quasi durchgerast. Ne? Also hast du ja irgendwie so, hast du gesagt? 4-5 Tage hast du gebraucht.
5 Tage habe ich gebraucht bis nach Erzurum. Das ist ganz im Osten von der Türkei. Weil bis dahin bin ich dann auch mit dem Zug gekommen, mit dem Interrail-Ticket. Und
ich muss mir jetzt mal nebenbei mal hier Google Maps mal kurz aufmachen, damit ich so, also ich bin eigentlich ganz gut.
Ja.
was so Länder und Orte und wo die alle sind angeht, aber so gut dann auch nicht. Ah, siehst du, Kaspische Meer, siehst du, das habe ich zum Beispiel jetzt gerade mit dem Schwarzen Meer verwechselt. Also da, okay, Georgien. Also hast du, ja, du hast also einen großen Bogen um Syrien, Irak, Iran gemacht. Auch Armenien warst du auch nicht, ne?
Nee, weil
also bist du hoch nach
Aserbaidschan, ja, ist ja auch nicht unbedingt das einfachste Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Und ich hatte halt auch schon das Visum für Aserbaidschan vorab im Reisepass. Und ja, dann wollte ich da einfach kein Risiko eingehen. Und Armenien, da kommt man ja sowieso relativ einfach von Deutschland auch hin. Das kommt dann irgendwann anders mal.
Und aber Georgien soll ja richtig schön sein, ne? Also habe ich viel Gutes schon drüber gehört.
Ich war auch gar nicht vorbereitet auf Georgien und komme dann halt an, bin am Strand vom Schwarzen Meer und finde es erstmal schon total cool. Und ja, eigentlich wollte ich da auch nur durchrasen. Hauptsache schnell irgendwie nach Baku, damit ich da möglichst viel Zeit habe, mich auf die Fähre vorzubereiten. Und dann war ich halt doch eine Woche da und es ist wunderschön. Also auch in Tiflis war ich und in Gori und dann halt immer so ein bisschen rundherum noch was erforscht. Echt wunderschön, also kann ich auch nur empfehlen.
Ja, wie bist du da in Georgien von A nach B gekommen? Bist du da immer mit dem Bus gefahren oder bist du auch mit Zügen oder wie oder bist du auch mal per Anhalter gefahren?
Also von Erzurum bis zur Grenze da hatte ich noch zwei Schweizer kennengelernt und wir sind ein Stück weit per Anhalter da gefahren. Ich bin immer wieder mal per Anhalter gefahren, aber nur kurze Strecken eigentlich. Und die langen Strecken, ja, da wollte ich zumindest doch schon so weit geplant haben, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt heute Abend oder ich bin am nächsten Tag oder so, bin ich in der nächsten Stadt und mich nicht irgendwie einen halben Tag an die Ecke stellen. Deshalb habe ich das halt immer nur für kurze Strecken gemacht, wenn ich mal, ja, mir irgendeine Sehenswürdigkeit oder so anschauen wollte. Und in Georgien bin ich eigentlich nur per Zug gefahren. Die Grenze übertreten und zur Grenze hinkommen, da gibt's keinen Zug. Aber in Georgien, klar, die Züge sind nicht die schnellsten, aber es gibt doch gute Verbindungen eigentlich. Zumindest auf der Strecke quer durchs Land, die ich dann halt gefahren bin. Wenn man links und rechts ein bisschen davon abkommt, dann ist man schnell auf Busse auch angewiesen.
Ja, wahrscheinlich so die Hauptstrecke ist irgendwie so, ich sehe das hier gerade, ne? Poti oder wie das heißt, nach Tiflis.
Ja, genau. Also ich bin in Batumi gekommen, südlich von Poti. Und bin aber auch durch Poti gefahren. Und dann halt, genau, über Gori nach Tiflis. Und von Tiflis gibt es dann auch einen direkten Nachtzug bis nach Baku rüber.
Ist ja auch Wahnsinn, ne? Wie groß dieses Schwarze Meer halt ist, ne? Auf der anderen Seite ist halt Bulgarien, ne? Also das ist halt echt krass. Und dann bist du nach Aserbaidschan und Aserbaidschan ist ja diese tolle Land oder Baku ist die tolle Stadt, wo der Eurovision Song Contest stattgefunden hat, wo ich nicht verstehe, warum der da jemals so weit im Osten gelandet ist. Was das noch mit und da hast du versucht, dieses Kaspische Meer zu überqueren. Wie hast du es am Ende geschafft? Also warum hat das so lange gedauert?
Also ich hatte vorab zwei oder drei Berichte gefunden von anderen Reisenden, die halt Jahre vorher mit der Fähre gefahren sind. Und die haben schon gesagt, boah, mega schwierig, nimm dir auf jeden Fall viel Zeit. Und wenn du von Aserbaidschan nach Turkmenistan willst, kommt noch dazu, es steht das Einreisedatum im Reisepass drin, im Visum. Das heißt, für mich war klar, ich muss an einem bestimmten Tag einreisen, weiß aber gar nicht, wann, an welchem Tag überhaupt über meine Fähre fahren könnte. Und ein bisschen erleichternd dazu kam halt direkt nördlich von Turkmenistan, ist Kasachstan natürlich noch. Und da gibt's halt auch eine Fähre hin, die fährt noch unregelmäßiger. Aber wenn ich da die Fähre nicht bekommen hätte, nach Kasachstan kommt man halt ohne Visum. Also da hätte ich dann zur Not noch nach Kasachstan fahren können. Das war halt so mein Plan B erstmal. Und naja, ich komme halt in Baku an, gehe ins Hostel oder ins, ja, war ein Hostel da, frage erstmal nach, ich will hier nach Turkmenbashi. Wie sieht's aus? Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir irgendwelche aktuellen Informationen geben? Und die ersten 5 Leute, die ich frage, sagen alle nur, was willst du da denn überhaupt? Warum willst du nach Turkmenistan? Fahr doch da nicht hin, das ist total hässlich. Da gibt's nichts zu sehen, das ist eine reine Diktatur. Ich glaube, Nordkorea von Zentralasien, diese Aussage habe ich auch 3-4 Mal gehört alleine. Bis ich dann endlich jemanden gefunden habe, der mir eine Handynummer von einer Ticketverkäuferin gegeben hat. Und dann rufe ich da an, spricht sogar Englisch, die Frau, wenn auch nur ein paar Wörter, und sagt halt so, ja, wann willst du denn fahren? Ich will Freitag ankommen. Okay, ja, vielleicht gibt's Donnerstag eine Fähre, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch Freitag, vielleicht auch gar nicht mehr diese Woche. Und ich war halt montags oder so, glaube ich, da, ne? Dann bin ich halt zum Hafen gegangen und sehe da direkt ein riesen Preisschild. Von hier Fähre nach Turkmenbashi. Nächste Fähre fährt um, ich glaube, 5 oder 6 Uhr morgens am nächsten Tag. Kosten für einen Passagier $90. Das ist ja cool, das ist ja einfach. Viel einfacher, als ich dachte, weil was man so gelesen hat, irgendwie der Hafen ist total weit außerhalb und nirgendwo hängen Tickets aus und so weiter. Ja, also gehe ich am nächsten Morgen da zum Hafen, um mir das Ganze mal anzugucken. Steht da halt wirklich eine Fähre, fahren Autos drauf. Und ich gehe zum Schalter und sage, ja, wie sieht's denn aus? Könnte ich hier jetzt einsteigen, wenn ich wollte? Ja, nee. Du hast ja kein Auto dabei, oder? Nee. Ja, dann kannst du hier nicht mitfahren, nur für Autofahrer. Okay, dann war ich natürlich erstmal ein bisschen perplex, weil also davon hatte ich vorher auch noch nichts gelesen, dass irgendwie die Fähre für Fußgänger geschlossen ist. Und ruf dann die Tante nochmal an vom Ticketschalter hinterher, weil das war eine andere als da an dem Ticketschalter. Ja, nee, das ist auch eine andere Fähre. Wir haben 2 Fähren mittlerweile. Die für Fußgänger, die fährt von, keine Ahnung wie der heißt, irgendwie eine Stunde südlich von Baku. Ruf morgen nochmal an, vielleicht haben wir eine Fähre. Und so ging das halt ein paar Tage und dann Freitagmorgens oder Donnerstagabends hat sie gesagt, ja, wir haben eine Fähre. Ruf in 2 Stunden nochmal an. Und in 2 Stunden hat sie dann gesagt, ruf nochmal in 1 Stunde an. Und das ging halt so ein bisschen hin und her. Und irgendwie abends hieß es dann, ja, die Fähre steht hier schon. Sieh zu, dass du möglichst schnell hier hinkommst, dann kann ich dir das Ticket geben und dann musst du halt zum Hafen kommen. Also ich mich ins Taxi gesetzt, fahre erstmal quer durch den Feierabendverkehr von Baku, eine Stunde im Taxi oder so, um da zu dem Ticketschalter zu kommen. Irgendwo ist ein Ticketschalter, weil wir waren mitten im Gewerbegebiet irgendwo, alles war zu, keine Menschen weit und breit, der Taxifahrer total überfordert. Ich zeige ihm die Adresse, die Dame mir gegeben hat. Ja, wir sind ja hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Die hat dich doch verarscht oder so. Und haben da die Leute gefragt und nochmal irgendwie ewig gesucht. Und dann war das einfach ja wie so eine kleine Abstellhütte oder so. Mit einer Metalltür, abgeschlossen. Wir haben angeklopft und dann kam von innen jemand raus und hat die Tür geöffnet. Also es kam mir vor, als wollten die gar keine Karten verkaufen eigentlich. So wie die sich versteckt haben da. Und naja, dann ging es aber schnell. Meinen Reisepass vorgelegt, damit die gesehen hat, ich habe ein Visum für Turkmenistan, weil sonst müssen die mich ja wieder mit zurücknehmen, sonst darf ich nicht einreisen. Hat dann auch tatsächlich $90 gekostet, die Fähre. Und ja, dann hatte ich mein Ticket und musste halt noch 100 Kilometer oder sowas nach Süden kommen, um eben die Fähre zu nehmen, die in 2 Stunden losfährt.
Oh, krass.
Ja, also wieder ein Taxi genommen zum südlichsten Punkt von Baku, wo dann halt Busse fahren, habe auch direkt einen Bus bekommen. hat auch alles soweit gepasst. Bus ist zwar ziemlich langsam gefahren, aber in die richtige Richtung. Ich habe dann immer auf die Karte geguckt, auf dem Handy. Ja, passt soweit, sieht alles gut aus. Und ja, dann hält der Busfahrer mitten im Nirgendwo auf einmal an. Links und rechts nur Wüste, mitten auf einer sechsspurigen Autobahn. Keine Autos da, weit und breit nichts außer der Bus. Und er sagt zu mir, du musst hier raus. Glaube ich zumindest, ne? Weil er hat kein Englisch gesprochen, sonst auch keiner. Aber er hat mir halt, er ist zu mir gegangen und hat gesagt, du raus. Ja, okay, wo muss ich jetzt hin? Dann zeigt er nur so in eine Richtung, quasi, du darfst jetzt hier über die sechsspurige Autobahn kraxeln. Und ja, dann einfach da vorne der kleinen Straße folgen, da hinten ist irgendwo der Hafen. Das habe ich so mit Händen und Füßen irgendwie verstanden von ihm. Und dann gehe ich halt los, kommt natürlich kein Taxi, kein anderes Auto, das mich mitnehmen könnte. Ich gucke auf die Uhr, um 8 Uhr soll die Fähre fahren, jetzt ist irgendwie 7:30 oder so. Und irgendwann fange ich an zu laufen, weil ich sehe immer noch keinen Hafen, werde ich natürlich ein Stück weit nervös. Und ich glaube, es waren irgendwie 2 oder 3 Kilometer, die ich dann gelaufen bin, mit schwerem Rucksack auf dem Rücken noch, bis dann endlich mal der Hafen vor mir war. Und dann hat aber auch alles gepasst. Also die haben das Ticket kontrolliert, haben mich draufgelassen. Und im Endeffekt standen wir noch bis 2 Uhr morgens oder so, also noch ein paar Stunden länger da im Hafen. Aber also das war schon so, ja, da konnte ich durchatmen, als ich das geschafft hatte.
Aber das sind solche Geschichten, die das Leben oder die das Reisen so schreibt, ne? Wo du halt so wirklich am Arsch der Welt bist und dann,
Vor allem, also Aserbaidschan ist ja auch ein sehr reiches Land. Also die haben Öl ohne Ende. Es gibt viele arme Menschen in dem Land.
Ohne Ende
ja, nicht? Ja, klar. Aber es gibt sehr, sehr viel Öl.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Also man merkt an Baku, an der Hauptstadt, wie viel Geld da einfach ist, weil die Stadt ist so sauber, so modern, so viele neue Gebäude, die da gebaut werden, neuer Hafen und so weiter. Aber ja, die kriegen scheinbar nicht hin, das mal ein bisschen zu vereinfachen, dass man da nach Turkmenistan fährt. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch nicht so die große Nachfrage. Also die Fähre selbst, ich habe ja gesagt, die von Baku direkt fährt halt eine Fähre für Autos. Und die Fähre, wo ich dann drauf war, da waren halt eben 2 Bahnwaggons. Also das ist auch ein Gütertransport eigentlich. Und außer mir waren, glaube ich, 2 kleine Familien, die als Passagiere dann auch nach Turkmenistan gefahren sind. Ansonsten war da nur Besatzung. Und der Kapitän, der hat Englisch gesprochen, sogar auch ein bisschen Deutsch. Und mit dem habe ich mich dann halt unterhalten hinterher. Und er meinte auch, ja, er sieht vielleicht einmal im halben Jahr oder alle paar Monate mal irgendwelche Ausländer. Aber ansonsten sind das eigentlich nur Turkmenen, die halt mal irgendwas in Aserbaidschan machen und wieder zurückfahren. Ansonsten fährt von Aserbaidschan eigentlich kein Passagier nach Turkmenistan. Ja, vor allem auch keine Ausländer. Also das ist noch seltener, als dass da Aserbaidschanis, ich weiß gar nicht, heißen die Aserbaidschanis? Ja, jedenfalls, dass die Leute fahren.
Ja, krass. Wie lange hat die Überfahrt gedauert?
15 Stunden ungefähr. Also es ging. Es sind knapp 500 Kilometer, weil man fährt ja wirklich von Westen einmal quer nach Osten. Und das Kaspische Meer ist ja schon ziemlich groß. Das ist da die engste Stelle. Und wir sind halt abends dann angekommen. Also lass mich lügen, vielleicht um 2 Uhr oder so sind wir losgefahren und waren dann späten Nachmittag da in Turkmenbashi. Und na, ich passte halt für mich gut, weil es war noch mein Einreisetag laut Visum. Und dann hat auch mit der Einreise schnell alles geklappt. Hatte ich ein bisschen Glück, weil ich habe vorab gelesen, ja, es kann auch mal passieren, dass man so einen Tag oder 2 oder eine Woche oder 10 Tage vielleicht mal auf dem Boot im Hafen ist, weil der Hafen voll ist. Und dann kann das Boot halt die Fähre nirgendwo anlegen. Und dann, ja, auf der Fähre gibt es auch ja nicht so wirklich Verpflegung für die Passagiere. Also die Passagiere sind eigentlich eher Ballast als ja praktisch oder so. Deshalb haben auch alle gesagt, also das hat auch die Tante von dem Ticketschalter mir gesagt und im Hostel haben die es auch gesagt, nimm dir auf jeden Fall irgendwie 10 Liter Wasser und ganz viel zu essen mit oder so, für den Fall, dass das Boot nicht anlegen kann. Es hat wirklich alles dann wunderbar funktioniert. Wir sind direkt in den Hafen gekommen, konnten da anlegen. Der Grenzer hat mein Visum gesehen, hat auch nur gesagt, hier, du musst auf jeden Fall an dem und dem Tag ausreisen. Wenn du länger im Land bleibst, reist du gar nicht mehr aus. Das waren jetzt nicht genau seine Worte, aber das hat er mir quasi versucht zu vermitteln. Weil, was man sonst von Ländern wie Thailand und so kennt, dass man mal eben für ein paar Dollar das Visum verlängern kann, das ist da halt eben nicht möglich. Ich war auch nicht als Tourist in dem Land, sondern nur mit einem Transitvisum für 5 Tage, weil das Touristenvisum, das bekommt man eben nur, wenn man rund um die Uhr mit einem Guide unterwegs ist, der natürlich viel teurer ist, als wenn man es selbst macht. Am Anfang habe ich auch noch auf jeden Euro geachtet, weil ich halt gar nicht wusste, okay, wie sieht's mit Finanzen aus, wie viel muss ich einplanen. Ich hatte so Pi mal Daumen so mit 1000 Euro gerechnet, aber man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, weil ich vorher auch noch nie in Asien war. Und
1000 Euro pro Monat?
Genau, das war so das, was ich mir am Anfang vorgenommen hatte. Wobei ich da natürlich auch einen großen Puffer nach oben erstmal noch hatte. Im Endeffekt bin ich drunter geblieben die ersten Monate. Aber deshalb kam für mich halt auch gar nicht in Frage, dass ich dann einen Guide nehme, weil da muss man halt so mit 150 Euro ungefähr pro Tag rechnen. Weil der kümmert sich dann auch um Transport und fährt dich überall hin und so weiter. Das ist ja auch nicht die Art des Reisens, die ich mir vorgenommen hatte.
Ja, was hast du in Turkmenistan dann gemacht?
Ja, also ich hatte ja 5 Tage. Da ich abends angekommen bin, war quasi der erste Tag schon rum von den 5. Und also in Turkmenistan gibt es touristisch wenig zu sehen. Es gibt so brennende Gasfelder. Es gibt Aschgabat, die Hauptstadt, die halt sehr interessant ist. Und es gibt eine Ruinenstadt im Osten noch. Also das sind so die 3 wichtigsten Orte, die man sich so angucken kann. Ich war halt ganz im Westen gelandet musste da zwangsläufig übernachten erstmal. Bin nach Aschgabat gefahren, in die Hauptstadt. Und von da dann aber weiter nach Usbekistan, einfach weil es zeitlich dann nicht mehr anders passte. Ne? In Turkmenbashi, da gibt es eigentlich nichts zu sehen. Das ist eine Hafenstadt, da ist viel Business, aber ansonsten nicht viel Interessantes. Und da als ich dann... am Hotel angekommen bin, da gibt es auch nur ein Hotel, wo man als Ausländer übernachten darf. Habe ich dann auch direkt gemerkt, wo ich gelandet bin, weil für die Übernachtung haben die 50 Dollar oder 50 Euro oder sowas gefragt. Und das ist halt der Preis für Ausländer. Die Einheimischen, die bekommen 90% Rabatt.
Boah.
Also es war echt ein gutes Hotel und in jedem anderen Land würde man wahrscheinlich auch 50 Euro dafür bezahlen, aber der Kontrast ist dann doch schon ein bisschen hoch. Jedenfalls bin ich am nächsten Morgen nach Aschgabat gefahren, in die Hauptstadt. Mit einem Nachtzug auch, also die zweite Nacht hatte ich dann im Zug für, ich glaube, 5 Euro oder so, da hatte ich dann die erste Nacht auch schon wieder raus. Hinterher habe ich auch nochmal im Zug übernachtet, auch wieder für ein paar Euro. Das passte dann soweit insgesamt. In Aschgabat, das ist ein Ort, das muss man, glaube ich, erlebt haben. Das ist schwierig, in Worte zu erfassen, weil man da auch so die Kontraste erkennt. Also auch Turkmenistan hat sehr viel Öl, sehr viel Gas und es gibt halt einige reiche Menschen. Sehr reiche Menschen. Es gibt aber halt auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach arm sind. Eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist zum Beispiel, dass es kostenlos Gas für alle gibt. Also die Leute können so viel Gas verbrauchen, wie sie wollen. Die bezahlen nichts dafür. Und weil die so arm sind, ich weiß nicht, wie viele das halt machen, ne? Habe ich auch nur gelesen und gehört. Aber es gibt halt Menschen, die lassen ihren Gasherd einfach rund um die Uhr laufen, weil Streichhölzer teurer sind, als das Gas laufen zu lassen. Und das ist schon ziemlich krass, ja. Und also Aschgabat als Hauptstadt, da wohnen natürlich nicht die ärmsten Menschen, aber sobald man halt ein bisschen aus dem Zentrum raus war, hat man schon gemerkt, okay, die Schere geht hier sehr weit auseinander in dem Land. Und direkt im Zentrum von Aschgabat, da habe ich gar keinen getroffen, außer Polizisten und Soldaten. Also da zivile Menschen findet man da nicht, weil da ist das Regierungsviertel. Da hat jeder Minister einen riesen Palast quasi mit goldener Kuppel. Überall stehen irgendwelche goldenen Statuen von dem Präsidenten, vom ehemaligen Präsidenten. Und als Ausländer bin ich natürlich sofort aufgefallen. Also großer weißer Mann bin ich halt einfach, weiß nicht, aus 100 Metern haben die gesehen, okay, da kommt ein Tourist. Ich hatte zum Glück keine Kamera dabei, aber trotzdem wurde ich von den Polizisten und Soldaten immer hin und her gescheucht. Hier darfst du nicht hergehen, hier darfst du nicht hergehen. Geh doch bitte auf die andere Straßenseite, dann war ich auf der anderen, dann hat mich wieder einer rübergeschickt. Fotos machen durfte man auch nicht, weil das sind ja alles Regierungsgebäude und die dachten, ich wäre ein Spion. Dann habe ich mich irgendwo in den Schatten gesetzt, kamen direkt drei Polizisten angerannt. Ja, hier darfst du nicht sitzen, was machst du hier? Hau ab. Alles auf Russisch, ich habe nur Brocken verstanden, aber die Körpersprache war halt auch sehr eindeutig, ne? Und
Ja, mittlerweile würde ich ja in den Ländern da vorne, wenn ich irgendwie so irgendwie als Spion wahrgenommen werde, ja, ganz schnell meine Füße in die Hand nehmen und los. Ich weiß nicht, nee. Kennst du Backpacking Simon? Das ist so ein YouTuber und der hat gerade eine sehr, sehr krasse Geschichte im Iran durchgemacht. Wahnsinn. Also aber auch als Spion festgenommen und festgehalten für mehrere Wochen. Ja, mein lieber Scholli, wie gesagt, ich würde meine Füße in die Hand nehmen und zusehen, dass ich da verschwinde. Ich bin
auch rausgekommen bin aus der Situation wieder, weil die haben mich auch nach dem Reisepass gefragt und wollten meine Sachen durchsuchen und wie ich denn heiße, wo ich übernachte. Ich habe mich doof gestellt einfach, ne? Weil mir war klar, okay, wenn du jetzt nicht irgendwie ganz vorsichtig bist, kann das auch schnell in die Hose gehen hier. Hab mich da irgendwie rausgeredet und im Endeffekt hatten die nicht meinen richtigen Namen, wussten nicht, wo ich übernachte. Dann konnte ich auch weitergehen. Es war aber halt trotzdem eine Diskussion von einer halben Stunde oder so, wo die einfach auf Russisch auf mich eingeredet haben und ich habe mit meinen 3-4 Wörtern, die ich konnte, und irgendwie auf Englisch und Deutsch versucht, da irgendwie rauszukommen. Hätten die mein Handy durchsucht, hätten die auch gesehen, dass ich ein Foto vom Präsidentenpalast gemacht habe und naja, dann wäre ich da sicherlich nicht rausgekommen. Weil das ist strengstens untersagt. Also du darfst schon von den ganzen anderen Palästen da keine Fotos machen, aber vom Präsidentenpalast erst recht nicht. Und naja, weil ich die Geschichte so interessant fand, habe ich das Foto natürlich in meinem Blog auch hochgeladen. Und nach ein paar Monaten hatte ich auf einmal hunderte Zugriffe aus Turkmenistan. Also wirklich täglich über mehrere Tage hunderte Zugriffe von verschiedenen Leuten. Und ich habe nur gesehen, okay, die kommen aus Turkmenistan. Ich weiß bis heute nicht, wer das war, wie die auf mich aufmerksam geworden sind, aber naja, ich werde wohl in meinem Leben dann nicht mehr einreisen in diesem Land.
Wahrscheinlich. Das nächste Mal dann, keine Ahnung, über Kasachstan. dann weiter. Aber du, wir müssen ein bisschen uns sputen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben für die Geschichte. Du bist dann auch wieder raus, bist hoch nach Usbekistan und dann bist du über Kirgisistan oder Tadschikistan nach China.
Ich war dann auch zwei Wochen in Usbekistan, war auch so eingeplant, weil war auch mit dem Visum alles ja quasi vorher festgelegt. Kirgisistan war ich 4 Wochen. Da hatte ich auch zwei für eingeplant.
Oh wow.
Aber das Land ist echt so wunderschön. Du hattest ja letztens auch einen eigenen Podcast zu Kirgisistan. Kann ich nur unterschreiben. Echt wunderschönes Land. Und so jeder, der irgendwie gerne wandern geht oder gerne in der Natur ist, dem empfehle ich auch. Sieh zu, dass du nach Kirgisistan kommst. Weil das Land ist so touristisch momentan einfach wenig erschlossen. Die Leute sind so freundlich, das Land ist so schön, super cool, also echt, wirklich.
Folge 102 war das mit Isabel.
Genau.
Wie viel Reiten erinnere ich mich?
Also ich bin vorher noch nie geritten, aber am Songkhul, das ist ein kleiner Bergsee, da bin ich auch geritten. Das Pferd war viel zu klein für mich. Es war schon das größte Pferd weit und breit und also ich bin 1,85, ich bin jetzt nicht unbedingt der Riese, aber in Kirgisistan halt dann eben doch. Deshalb war es für mich ein bisschen unbequem und ja, ich weiß auch nicht, ob es für das Pferd unbedingt das Beste ist, wenn da jemand drauf sitzt, der vorher noch nie geritten ist. Ja, genau.
Mit Sicherheit.
Aber nicht. Also es war auch vielleicht eine Stunde oder so. Mehr nicht. Und das hat mir dann gereicht und ich denke dem Pferd auch. Ja. Ansonsten bin ich da einfach super viel gewandert, auch Tracks über mehrere Tage. Hat echt Spaß gemacht. So tolle Zeit.
Ja, cool. Also spricht ja auch wirklich für das Land, wenn du statt 2 Wochen dann vier dort gemacht hast. Jeder, der halt die Folge 102 mit Isabel gehört hat, der weiß, wie auch sie für das Land und über das Land und über die Menschen geschwärmt hat.
Auf jeden Fall, ja.
Muss sich also lohnen. Cool. Und dann bist du nach China und dann bist du einmal...
Also ich bin kurz von Bischkek, von der Hauptstadt Kirgisistans, bin ich hoch nach Almaty gefahren in Kasachstan. Und von da gibt's halt einen Bus nach Urumqi. Also das ist eine quasi vom Südosten
in Kasachstan. Das ist schon China.
Ganz in den Westen von China.
Das ist aber ein bisschen länger.
Das hat so 26 Stunden gedauert ungefähr.
Also ich 26, hat ja. lange gedauert. Ja, eben. Also ja, das sieht nach einer ziemlich krassen Strecke aus.
Und also
durch die Berge.
Also wie ich mein Visum für China bekommen habe, da könnte ich alleine schon eine Stunde für erzählen. Aber das, ich habe es halt in Usbekistan bekommen und es war ein Hin und Her und ich habe halt ein Double Entry Visum beantragt. Für mich war klar, ich kriege das eh nicht. Deshalb hatte ich auch gar keine Pläne, was ich damit machen sollte. Aber als ich dann halt nach einer Woche wiederkam, hatte ich auf einmal ein Double-Entry-Visum mit jeweils 60 Tagen. Also ich hatte insgesamt 120 Tage für China Zeit und wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich wusste auch gar nicht, was ich mit dem Double-Entry alleine schon machen sollte, weil ich wollte nur irgendwie durch China und dann runter nach Vietnam. Und dann hatte ich auf einmal die Option, ja, du könntest jetzt in die Mongolei, du könntest nach Nordkorea, du könntest nach Südkorea, du könntest nach Hongkong. Was machst du denn jetzt überhaupt? Und dann habe ich in Almaty war ich 4 Tage oder so. Die habe ich dann hauptsächlich eigentlich genutzt, um mal ein bisschen weiter zu planen, weil das war so der letzte Ort, bis wohin ich geplant hatte, ganz grob. Und dann war alles offen. Ich hatte auch für China noch keinen Plan. Ja, im Endeffekt hatte ich mich dann halt für Südkorea entschieden, bin dann auch nach Japan rüber. Und ja, in China bin ich dann halt wirklich erstmal von ganz im Westen ziemlich gerade durch bis nach Peking erstmal gefahren, beziehungsweise dann noch runter bis nach Qingdao. Das ist halt eine Hafenstadt, von wo man rüber nach Südkorea kommt.
Ja. Ich verfolge deine, es finde ich so interessant, ich verfolge deine Reise die ganze Zeit bei Google Maps und zoome immer wieder rein und raus, um die Distanzen zu bekommen. Aber wie lange hast du denn dafür gebraucht, sag mal?
Einen Monat ungefähr.
Also von diesem.
Also die 120 Tage, die ich für China
Monat, ja,
hatte, die habe ich nicht annähernd ausgenutzt. Also beim ersten Teil war ich halt einen Monat, 30 Tage ungefähr. Und hatte mich ein Stück weit in China verliebt. Also ich fand es echt super cool, fand die Leute total interessant. War dann aber in Südkorea und Japan auch bestimmt 4 Wochen zusammen. Bin zurück nach China gekommen, nach Shanghai, und irgendwie hat mich das da alles erschlagen. Da ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ich bin überhaupt nicht gut mehr zurechtgekommen, weil die Koreaner, die Japaner, die sind schon deutlich anders als Chinesen. So im Großen und Ganzen.
Ja, entspannter, ruhiger, ne?
Zurückhaltender, sauberer. Und dann bin ich halt in China angekommen und man kennt die Bilder ja eigentlich auch, ne? Irgendwie Chinesen, die, weiß ich nicht, im Bus auf den Boden spucken und ich weiß es nicht. Ich hatte echt eine super schöne Zeit am Anfang in China, ne? Aber als ich dann wiederkam, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da nicht klargekommen und war dann vielleicht nochmal 11 oder 12 Tage im Südosten von China unterwegs. Aber also so der erste Monat, der ist mir einfach so positiv im Gedächtnis geblieben, dass ich auf jeden Fall irgendwann nochmal nach China will, weil es da auch, das ist ja auch ein riesiges Land, da gibt so viel, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Und ja, im Großen und Ganzen ist es mir halt doch echt super positiv im Kopf geblieben. Nur in dem Moment war es halt echt der falsche Ort für mich einfach.
Ja. Und was hast du in Südkorea gemacht? Also bist du dann quasi von, wie hieß der Ort jetzt nochmal, Qingdao nach
genau, also
Seoul,
nicht direkt
rüber,
nach Seoul, oder nach ich gucke jetzt gerade selbst mal hier bei Google Maps, nach Incheon. Das ist direkt 20, 30 Kilometer von Seoul entfernt an der Küste. Da ist halt der Hafen, da ist die Fähre angekommen. Dann war ich ein paar Tage in Seoul und in der Umgebung, bin hoch zur Grenze gefahren von Nordkorea. Also da kann man sich ja, da sind ja noch ganz viele amerikanische Soldaten und die bieten halt so Touren an, dass man eine Tagestour zur Grenze machen kann und einmal den Fuß in Nordkorea hinstellen kann quasi. So nah bin ich nicht gekommen mit meiner Tour, aber zumindest waren wir an so einem Ausguck, wo man halt ja nach Nordkorea gucken konnte. Und ja, so Tunnel besichtigen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon halt wirklich echt war und wie viel jetzt Propaganda, weil ja die Südkoreaner sind ja auch ganz gut quasi ja sich zu verkaufen. Also es sind ja nicht nur die Nordkoreaner, die da viel Propaganda machen. Die Südkoreaner, da gerade in der Grenze mit diesen Touren, versuchen ja eigentlich genau dasselbe. Aber also das war schon sehr interessant. Und wo war ich noch? In Suwon, das ist direkt südlich von Seoul. Das ist eine kleine Stadt mit so einer Burg und ist eine ganz hübsche Stadt. Und da gibt es so einen Nachbau von historischen Dörfern. Also da war ich auch noch ein bisschen. Und von da bin ich...
Aber sag mal, ja, Südkorea ist aber auch ziemlich zugebaut.
Ich weiß es gar nicht. Also rund um Seoul natürlich auf jeden Fall. Also Seoul ist eine Riesenmetropole. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob da 10 oder 15 Millionen Menschen wohnen. Und rundherum sind ja auch Städte ohne Ende. Und ich bin dann halt mit dem Bus nach Süden gefahren. Da hat man aber auch schon viel grüne Landschaft gesehen. Also es ist überall natürlich große Orte und es wohnen halt auch sehr viele Menschen in einem kleinen Land. Aber es gibt auch viele Orte, wo man wandern könnte und so. Also da habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ich war nur in den Orten unterwegs. Aber Möglichkeiten gibt es da schon einige.
Hm. Genau. Und du bist halt eben auch noch nach Japan, ne? Bist du dann,
bist du denn da? Ich bin dann nach Busan gefahren, das ist ganz im Süden von Korea. Und von da gibt es halt eine Fähre. Und das war echt super einfach. Bin ich am Tag vorher hin, habe mir mein Ticket geholt und bin rübergefahren. Da gibt es eine langsame Nachtfähre und halt eben diese Schnellboote. Und dann war ich, 2-3 Stunden später war ich schon in Japan. Und dann bin.
Aber auf welche Insel bist du dann gefahren? Bist du dann auf die südliche Insel? Also da gibt es ja eine Insel, die vorgelagert ist von Südkorea, so ein ganz kleines Ding.
Und genau, halt eben, also ich bin nach Fukuoka gefahren.
Große Insel.
Die Stadt heißt so. Wie die Insel heißt, weiß ich jetzt gar nicht.
Okay.
Also doch, schon
bist du doch als auf.
Ich weiß nicht, ist nicht die, also es gibt ja mehrere Hauptinseln, aber jedenfalls nicht die ganz kleine, die noch mittendrin ist.
Genau. Also Japan besteht ja aus drei größeren Inseln und du bist auf die südliche große Insel quasi.
Nach Hiroshima. Ja. Und da war dann wieder der erste Ort, wo ich dann mal in Japan ein bisschen angekommen bin. Also in Fukuoka bin ich nur vom Hafen zum Bahnhof und direkt weitergefahren. Und
Hiroshima. Und,
Tokio, Nikko. Also Nikko war so der nördlichste Ort, wo ich war. Das ist nochmal ein Stück weit nördlich von Tokio. Und dann bin ich halt zurück Richtung Mount Fuji und Kyoto gefahren.
Ja. Cool, also hast du eh noch recht Bus viel gesehen. Bist du alles mit Zug gemacht?
Von Hiroshima nach Tokio mit dem Bus.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwann mein Japan-Rail-Ticket bekommen. Also das ist so wie das Interrail-Ticket hier. Gibt es das halt auch in Japan, dass du einfach in jeden Zug einsteigen kannst für ein paar Tage. Und ich hatte meins halt so spät erst gekauft, dass ich das erst in Tokio bekommen habe. Und dann habe ich halt einen Bus genommen, weil es einfach viel günstiger war, mit dem Bus nach Tokio zu fahren.
Also in Japan hast du dann aber bist du schon Fall. Über deine 1.000 Euro im Monat drüber, ne?
In Japan, da habe ich mir auch eine neue Kamera gekauft, einfach eine kleinere. Vorher aus Korea hatte ich die Spiegelreflex nach Hause geschickt, weil ich sie einfach nicht mehr tragen wollte. Und da war ich dann deutlich über den 1.000 Euro. Also vorher war ich immer noch drunter. In Korea meine ich auch. Korea ist auch schon vergleichbar mit Deutschland von den Preisen her. Vorher war alles ziemlich günstig. Und ich habe halt auch echt auf jeden Euro geachtet. Also da, wenn ich dann in einem 8-Bett-Zimmer übernachtet habe, statt in einem 6er und einen Euro weniger dafür bezahlt habe, dann habe ich halt im 8er geschlafen. Und also hinterher habe ich die 1.000 Euro deutlich gerissen, gerade so in Australien und Co. Aber vorher war ich immer noch drunter. Und so, ich habe gestern nochmal nachgelesen. Also ich habe meine Kosten alle in einer Excel-Tabelle aufgeschrieben, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Kirgisistan war nicht nur eins der schönsten, sondern auch mit Abstand das günstigste Land. Also da habe ich in 4 Wochen habe ich 400 Euro ausgegeben. Mhm. Das ist für alles, ne? Also für Transport, Übernachtung,
krass.
Verpflegung. Gut, Kosten für Unterhaltung sind halt quasi rausgefallen, weil da gibt's so gut wie, also du kannst halt nicht irgendwie großartig ins Museum gehen und da Geld ausgeben oder keine Touren buchen oder so, weil du dass du dir einen Rucksack mit Essen packst, mit Getränken und hast ein Zelt dabei und dann wanderst du halt ein paar Tage und das kostet einfach nichts, ne? Deshalb war es einfach so günstig.
Ja.
Oder auch.
Ja, und es ist halt eben halt auch viel Natur. Also, Natur ist ja meistens kostenlos.
In manchen anderen Ländern dann bucht man eine Tour und zahlt dann doch seine 50 Euro für eine Tour oder so, wo man den Tag unterwegs ist und hat einen Guide. Aber das hast du da halt nicht so, ne?
Ja, cool. Und dann bist du. Wie lange warst du in Japan? Ein Monat?
Ja, also Südkorea.
Mein lieber Scholli, ey, du bist aber zwischenzeitlich bist du ja schneller als Michael Schumacher gewesen. Ey.
Ich weiß auch nicht, die 12 Monate, die ich mir vorgenommen hatte, das war ja so, ich hatte nie einen ganz konkreten Plan, aber ich hatte mir schon vorgenommen, in 12 Monaten um die Welt rumzureisen. Und dann ist man ja auch einen Monat für den Pazifik und einen Monat für den Atlantik auf dem Boot, wenn man das durchzieht. Ne? Dann hätte ich halt 10 Monate für quasi alle Länder gehabt. Jetzt habe ich so viel Zeit gebraucht, um bis nach Bali runterzukommen. Und selbst das war schon super schnell. Also das ist auch eins der Dinge, die ich so im Nachhinein anders machen würde.
Weniger
vornehmen. Also ich habe echt viele coole Orte gesehen, viele Länder kennengelernt, aber oft halt auch nur so an der Oberfläche gekratzt.
Ja. Das glaube ich. Ja, das ist halt eben dieser Nachteil. Ne? Also ich finde, da kommen wir vielleicht zum Schluss noch ein bisschen dazu. Was hättest du vielleicht anders gemacht und wie hättest du es anders gemacht? Aber erstmal zurück zu deiner Formel 1-Karriere im Reisen. Du bist dann quasi wieder zurück nach Südkorea
von
oder bist
Japan
du
von Japan direkt nach China? Nach China, also von Kyoto oder von Osaka war das. Von Osaka. Genau, gibt es nach Shanghai.
Von Osaka nach Shanghai.
Mit 2 Übernachtungen. Also die hat recht lange gedauert. Aber war ganz cool. Also das war eine ziemlich große Fähre. Wellen
hat man nie mitbekommen. Eine japanische? Ah, okay. Ich hätte mir vorgestellt, dass ja, die japanische wäre mit viel Unterhaltung gewesen.
Aber nee, also Diese Fähre war sogar erstaunlich ruhig. Also es waren wenig Leute an Bord. Vielleicht 15 Passagiere für ein Riesending. Also da hätten auch mehr als 100, ich weiß gar nicht wie viele, aber mehr als 100 auf jeden Fall drauf gepasst. Und unten war halt Fracht und Autos und so waren drin.
Bist du dann der Star gewesen der Fahrt?
Also auf jeden Fall waren alle Menschen interessiert an mir, ja. Das Unterhalten.
Die haben sich gefragt, wer ist dieser Michael Schumacher?
Unterhalten.
Warum ist er so schnell?
Es waren fast nur Chinesen an Bord. Aber es waren schon alle interessiert an mir, was ich denn hier mache. Weil da waren auch einige, die halt regelmäßig mit der Fähre fahren und ja, so viele gibt's wohl nicht, die halt die Fähre nehmen, weil, keine Ahnung, Fliegen ist sogar günstiger, ist natürlich schneller. Ja, aber die Fähre war auch ganz interessant.
Ja, okay, cool. Und dann Shanghai, du hast ja gesagt, da ist dir die Decke auf den Kopf gefallen, das waren dann ein bisschen zu viele Menschen, zu viele Städte. Und dann bist du schnurstracks quer rüber bis nach Vietnam.
Ja, ziemlich direkt. Also ich habe mir schon noch ein paar Orte angeschaut und habe auch ein paar Umwege gemacht. Also in China gibt es ja echt überall was zu sehen. Und
wie voll ist China?
Also klar, es gibt Shanghai und Co. Super voll, riesige Metropolen. Und so die Ostküste, da ist ja auch eine Metropole neben der anderen. Und eigentlich merkst du gar nicht, wann die eine Stadt anfängt und die andere aufgehört hat. Ne? Ja, genau. Es ist wie zu Hause hier. Ne? Ja, doch ein bisschen anders.
Noch Köln oder Leverkusen?
Das darfst du auch nicht zu einem
Kölner. Köln oder Leverkusen?
Ich bin ja im Westen angekommen und der Westen Chinas ist sehr leer. Also du hast viel Wüste, viel Natur, wenig Menschen. Und also Urumqi, wo ich da angekommen bin, das ist auch eine Stadt mit 3 Millionen. Aber ansonsten, ich war halt auch in Turpan zum Beispiel, da wohnen vielleicht, 100.000, 200.000 Menschen. Das ist ja quasi ein Dorf in China. Aber von da bin ich dann halt ein bisschen rausgefahren, habe mir so uralte Grotten und so weiter angeschaut. Und du findest überall chinesische Touristen, aber sehr viele kleine Dörfer auch. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil klar, China ist halt so das Vorurteil, was man hat. riesiges Land, noch mehr Menschen. Aber es gibt echt sehr coole, sehr ruhige Orte auch. Ja.
Ich finde das Interessante an China, ohne selbst dort gewesen zu sein. Aber wenn ich mir das so anschaue, ist es ja so, dass der Osten einfach wahnsinnig voll ist. Und da ja auch irgendwie so der Großteil der Menschen lebt und der Westen ja eigentlich ziemlich leer auch ist, ne? Also da ist ja noch eigentlich noch sehr viel Platz nach oben, was ja auch sehr erschreckend ist, dass da noch mehr Platz ist für auch mehr Menschen.
Also da
sind ja schon so viele.
Da, wo ich halt angekommen
aber, bin, ist schon erstaunlich. Xinjiang,
das ist halt die Provinz da im Westen. Du hast viel Wüste und es ist sehr heiß. Also es gibt Orte, wo es halt täglich 45 Grad warm ist. Und im Winter wird es halt auch sehr, sehr kalt. Es ist nicht unbedingt der wohnlichste Ort. Also da ist es im Osten an der Küste, ich habe es jetzt auch hier bei Google Maps wieder offen, ne? Also der Osten ist grün, der Westen ist hier bräunlich. Die Veränderung kriegt man auch so mit, wenn man da wirklich durchs Land reist. Also das ist ein sehr vielfältiges Land von den Orten her, aber auch von der Landschaft her.
Okay. Cool. Und also jetzt muss ich ein bisschen, jetzt müssen wir einen auf Formel 1 machen, denn Anna und Sven warten schon in den Startlöchern, damit ich mit den beiden Podcast aufnehme. Aber also, weiter geht's durchs nächste Land. Also wir haben jetzt noch vor uns Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien. Wie, also von China bist du über einen Landweg natürlich nach Vietnam rüber. Wie lange warst du in Vietnam?
15 Tage. Das weiß ich noch genau, weil du bekommst als Deutscher 15 Tage visumfreie Einreise. Und das habe ich ausgenutzt.
Die hast du.
Hanoi war der erste
Ort. Du bist dann oben im Norden rein.
Noch zur Halong-Bucht, das ist ja also einer der bekanntesten Orte, auch wunderschön.
War auch ziemlich
sehr touristisch. Ich bin da auch mit Natur hin. Ich glaube, du hattest auch schon mal einen Podcast dazu. Kann das sein? Oder jedenfalls, ich war halt auf Natur da und wir waren schon an Orten, wo außer uns keiner war. Also wir hatten eine eigene Insel für uns zum Übernachten. Es war super cool. Es ist echt wunderschön da und man kann den Touri-Massen da auch ein bisschen entfliehen. Ich bin jetzt nicht quer durch Vietnam bis in den Süden, sondern nur so bis ins Zentrum und dann rüber nach Kambodscha gefahren. Hab da Besuch aus Deutschland bekommen von einem Kumpel, was ich sehr, sehr cool fand. Der war, ich weiß gar nicht, 10 Tage vielleicht bei mir. Dann
ist schon cool, wenn Freunde dann auch quasi den Weg auf sich nehmen und natürlich auch die Kosten. Ist ja nicht gerade günstig. Und einen dann quasi cool auf Reisen besuchen. Das finde ich, das ist cool.
Kambodscha, auch super interessantes Land. Also ich bin da im Nordwesten angekommen, in einer Ecke, wo halt auch fast gar keine Touristen sind. Schon mal sehr cool. Also da habe ich irgendwie, ich glaube, 2 andere Touristen getroffen. Und dann haben wir halt die Ecke ein bisschen erkundet. War da noch bei so einer Eco-Lodge, wo man mit Elefanten Zeit verbringen konnte. Und also Thailand, Kambodscha ist ja bekannt für Elefanten, die da halt zum Arbeiten eingesetzt werden. Und auf der Eco-Lodge, die haben sich halt ein paar Elefanten gekauft, die haben Land gekauft und lassen die Elefanten da einfach frei leben. Und da konnte man das einfach miterleben, wie Elefanten sich so verhalten, wenn die frei leben können und die einfach tun können, was sie wollen und wenn die nicht Arbeitssklaven sind. Da waren wir in einem Fluss unter einem kleinen Wasserfall und haben den Elefanten gebürstet, um den zu säubern. Das war auch ein super cooles Erlebnis. Und ja, was sonst? In Kambodscha, klar, bei Angkor Wat waren wir natürlich, in Phnom Penh, an der Küste kurz.
Phnom Penh ist krass, ne? Killing Fields, warst du da? Alter, da, ich erinnere mich noch. Boah, ey, ich habe geheult wie so ein kleines Baby, als ich da durchgelaufen bin und mit dieser Audiotour. Du hast ja was sind das denn? MP3-Player oder was auch immer das für Player sind, damit du da durchläufst. Und ich habe da geheult und gesessen. Ich dachte nur, krass, was für Menschen, ey. Und das Krasse an der ganzen Geschichte finde ich eigentlich nur, wie toll die Menschen vor Ort sind heutzutage. Also wie die mit dieser Geschichte umgehen und einfach noch so freundlich sind und dich anlachen. Und du denkst nur, alter Falter, die Hälfte der Leute, die dir da über die Straßen läuft, die hat das noch mitbekommen, die hat das erlebt. Und die können noch lachen.
Ich muss gerade mal raussuchen, wie der Film
heißt. Oh, ich krieg
von Angelina Jolie. Die hat einen Film. Sehr, sehr interessant.
Ja,
auch.
Ja.
Ja, suche ich gerade, ob ich das finde hier.
Wie heißt der?
Ja, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Können wir vielleicht nachreichen dann noch, aber
Aber also diese Killing Fields da in Phnom Penh, ich weiß nicht, Phnom Penh ist jetzt keine, weiß ich nicht, besondere Stadt, war so mein Eindruck. Aber allein dafür, einfach nur, weil das so ein geschichtsträchtiger Ort ist, der so, so wichtig ist, den jeder einmal erlebt haben sollte, weil wenn du das so siehst und hörst, dann dann weißt du auch so ungefähr, was in Deutschland vor vielen Jahren mal so passiert ist und wie das so abgegangen ist. Ne? Also ich finde, das haben die da.
Also ich war halt 2000.
Ja, ja, nee, also absolut. Also ich möchte hier nichts vergleichen.
War ich mit einem Kumpel in Auschwitz und das war halt echt der einzige Ort, wo ich mich ähnlich gefühlt habe wie da bei den Killing Fields. Das war echt. Ich kann es nicht erklären, aber das fand ich einfach nur heftig. Ja.
Nee, das muss man, glaube ich, einmal selbst mal erlebt haben. Aber also ich weiß noch, und während wir hier die ganze Zeit reden über jetzt dieses Thema, die ist ja nur jetzt, wir reden ja nicht so lange darüber, aber ich die ganze Zeit so ein Kribbeln, aber das ist kein gutes Kribbeln von ich freue mich, sondern ist halt so ein, das ist so, mir ist richtig, richtig kalt, weil das eine so unglaublich krasse Erfahrung gewesen ist für mich, die ich nie vergessen werde, weil das ist das Schlimme daran, es war mir bis zu dem Tag, an dem ich da war, nicht wirklich bewusst, was da wirklich passiert ist unter Pol Pot. Das ist mir bis zu dem Tag, wo ich da war, nicht so klar gewesen. Das ist so fern, so weit weg, und das ist ja das Problem. Das ist ja dieses große Problem. Und ich weiß, dass wir keine Zeit haben eigentlich und dass die anderen zwei auf mich warten, weil ich einen Podcast aufnehmen muss. Aber ich finde es eigentlich so wichtig. Diese Geschichte mit den Killing Fields, was da unter diesen der roten Khmer passiert ist in Kambodscha unter Pol Pot, das ist so fern gewesen von allem, was wir kennen, weshalb wir uns nie mit diesem Thema wirklich befasst haben. Wir haben viel zu viel eigene Scheiße durchmachen müssen in Deutschland. Und das war halt viel klarer vor Augen. Und das ist auch das Problem heutzutage, wenn wir gewöhnen uns ja an diese ganzen Terrorscheiße. Und das ist so weit weg, dass es so hingenommen wird. Und das ist so falsch und so gefährlich. Also es fällt mir schwer, jetzt das Thema zu wechseln und jetzt wieder auf alles gut zu machen. Aber es geht nicht anders. Siem Reap, Angkor Wat, auch ganz spannend, ne? Auch schön.
Genau, also das trifft es eigentlich. Also eigentlich noch voller als Phnom Penh und Co. Es ist ja eine Backpackerstadt einfach, ne? Aber die Tempelanlagen, Angkor Wat ist auch sehr voll. Wir hatten uns einen vollen Tag genommen für die ganzen Tempel. Und Angkor Wat, da waren wir zum Abschluss. Und ansonsten waren wir waren echt den ganzen Tag unterwegs vorher, hatten uns da einen Tuk-Tuk gemietet mit Fahrer für den ganzen Tag und haben uns halt echt viele Tempel angeschaut, wo wir halt teilweise auch alleine waren. Und da, das ist halt echt ein weitläufiges Gebiet, was man so erkunden kann. Und ja, Angkor Wat im Sonnenuntergang war dann aber doch ein sehr cooler Abschluss noch dazu. Also es war voll, aber es war trotzdem sehr cool auf jeden Fall. Und also wer diesem ganzen Massentourismus aus dem Weg gehen möchte, ein Stück weit im Norden gibt es ja noch mal eine große Tempelanlage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber ja, steht auch im Lonely Planet und so mit drin. Also da gibt es auch noch ein paar Tempel, wo man ja auch vielleicht einen ganzen Tag unterwegs sein kann, ohne andere Touris zu finden.
Ja. Ja. Krass. Sorry, ich habe jetzt gerade den anderen Podcast abgesagt. Okay. Wir haben jetzt gerade viel Zeit.
Ja, dann können wir ja nochmal zurück zu China.
Oh Mann. Also Sven und Anna, falls ihr diesen Podcast jemals hören solltet, es tut mir furchtbar leid, dass ich euch so kurz oder so spät abgesagt habe. Aber die Hörer werden es mir auch verzeihen, die jetzt gerade zuhören. Patrick, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt noch in Ruhe über deine Reise sprechen. Ich habe die letzten eine Minute nicht zugehört, wo du über Angkor Wat und den anderen Tempel habe ich irgendwie nebenbei gehört. Was hast du erzählt?
Ja, wir haben ja gesagt, Angkor Wat ist sehr voll und viele Touris. Es gibt aber, also ein Stück weit außerhalb gibt es auch noch ein paar Tempelanlagen, wo man einfach seine Ruhe haben kann, wo nicht so der Massentourismus hinkommt. Genau.
Ja, da sind ja mehrere, ne? Weißt du, wenn ich wirklich ein professioneller Podcaster wäre, dann hätte man das nicht gemerkt. Aber bin ich nicht. Weißt du, hier ist so Off the Path, das ist so ein Amateur-Scheiß hier und ich habe sowieso keine Ahnung. Entsprechend bin ich da auch einfach wirklich cool. Ehrlich. ich hoffe, du verzeihst mir. Also, ja, aber ich finde auch, also du hast ja vorhin gesagt, Siem Reap ist eine Backpacker-Stadt. Es ist total krass. Ich war auch total überrascht. Jetzt muss ich auch sagen, ich war in Siem Reap und in Kambodscha, da war ich ja noch mal deutlich jünger als heute, so Anfang 20, jetzt bin ich Ende 20, also nächstes Jahr 30. Das ist auch noch mal, glaube ich, eine ganz andere Erfahrung. Ich fand es damals ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Halt auch einfach eine andere Zeit, wenn man da so als wirklich so richtig Backpacker durch und durch da quasi Party auf dieser Party Street abends aber ich muss sagen, also Angkor Wat fand ich auch sehr spannend. Ich war sehr früh morgens da, ich hatte den Tempel mehr oder weniger für mich alleine. Es waren in Anführungsstrichen, glaube ich, nur 30 Personen um mich herum. Ich kenne Geschichten, wurden noch eine Null
gefehlt. Eine halbe Stunde, eine Stunde auf jeden Fall angestanden, um da diese berühmte Treppe hochgehen zu können. Weil einfach so viele Menschen da waren.
Ja, das, also vielleicht ist so vor, ich weiß gar nicht, also 8 Jahren war es vielleicht noch nicht so voll wie heute.
Auch, ne? Also es wird ja immer bekannter als Touristenziel.
Ja. Das glaube ich auch. Das merkt man aber auch, dass immer mehr Leute. Also Thailand ist ja sowieso schon eigentlich immer sehr, sehr voll und sehr, sehr beliebt gewesen. Aber es zieht die Leute halt eben jetzt auch ein bisschen weiter. Also Vietnam ist auch schon immer beliebt gewesen, aber durch die Khmer Rouge, durch die Geschichte von Kambodscha mit Pol Pot, war das Land halt auch eine lange Zeit halt eben irgendwie nicht so auf dem Radar. Das Gleiche gilt auch für Myanmar, was sich halt in den letzten Jahren auch sehr, 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 sehr geändert hat. Da warst du nicht, ne?
Ja.
Lohnt sich auch. Also ich glaube, es hat sich mittlerweile auch sehr geändert. Als ich dort war, das war total spannend. Das war total abenteuerlich. Konnte man kein Geld abheben, musste das ganze Geld aus Thailand mitbringen. Alles immer jeden einzelnen Schein in Büchern packen, damit die halt wirklich wie neu aussahen. Die durften keine Knicke haben. Die durften nicht eingerissen sein. Das war total krass. Also total spannend. Du bist halt über den Landweg, über die Grenze dann wahrscheinlich direkt nach Bangkok gefahren, oder?
Von Siem Reap halt mit einem kleinen Bus. War auch ein bisschen kompliziert, unerwartet, weil unser Bus dann an der Grenze auf einmal weg war und wir halt ohne Bus da standen. Aber gut, dann kam auch schnell jemand angerannt und meinte, okay, gleich kommt ein neuer Bus, den könnt ihr nehmen oder ihr könnt hier übernachten und dann morgen gucken, was ihr macht. Aber hat im Endeffekt auch wieder alles funktioniert. Genau, und dann waren wir halt in Bangkok. Thomas, mein Kumpel, der ist von Bangkok wieder nach Hause geflogen dann. Und ja, ich habe halt eine Runde Richtung Norden gemacht erstmal. Also mit Ayutthaya, Lopburi und Co. bis nach Chiang Mai, Pai, Chiang Rai. Und bin dann halt nach Laos rüber.
Oh, cool. Bis nach Chiang Mai. Hast du das alles mit Zug gemacht?
Und von da dann mit dem Bus.
Ja. Ja. Auch ganz anders, ne?
Da oben
die Berge,
als dann der Süden später. Ich war halt auch nicht wirklich vorbereitet auf Thailand. Ich habe es halt mit den meisten Ländern so gemacht, dass ich mir im Land vorher eine grobe Route festgelegt habe. Dass ich mal nachgelesen habe, okay, was könnte man machen im nächsten Land? Und dann habe ich halt nur gelesen, okay, hier diese 5, 6 Orte, die sind ganz cool. Und dann war ich...
Wie lange hast du dafür gebraucht? 3, 4 Tage?
Naja, ich überlege gerade, wie lange...
Das war ein Scherz. Ich hoffe, du hast ein bisschen länger gebraucht.
Nein.
Sag bloß, du hast 3, 4 Tage gebraucht.
Ich weiß nicht, ob ich einen Monat da war oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es ist schon ein bisschen länger. Ja. Nee, auch echt sehr cool und nicht so touristisch wie der Süden. Also der Süden, war nicht die ganzen... Backpacker, die nach Thailand fliegen, die halten sich ja meistens an der Küste und auf den Inseln auf. Gut, Chiang Mai ist halt auch sehr touristisch, ne? Da sind auch viele, aber die ganzen anderen Orte, super.
Ja, Chiang Mai ist so dieser Mix, du hast halt in der Innenstadt viele Touristen und wenn du halt so ein bisschen außerhalb gehst, dann hast du halt diese ganzen Ausländer, die halt dort günstig arbeiten, ne? Also hier diese ganzen digitalen Nomaden, die dann quasi das als ihre Base nehmen, um ihr Business halt irgendwie zu starten, weil es, weiß ich nicht, so viel inspirierend und günstiger ist als, Länder, ne? Weiß ich nicht.
Wunderschön. Also ich war halt.
Bist du auf die Inseln gegangen?
In Laos noch und bin von da dann wieder nach Süden und bin aber ziemlich schnell dann nach Süden gefahren. Hab noch in, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Phetchaburi. Ein Stück weit südlich von Bangkok war ich dann noch ein bisschen. Und
da Hua Hin?
Phetchaburi heißt der Ort.
Oder wo warst du? Ja, das ist genau. Phetchaburi ist die warst du im Landesinneren? Genau.
Und von da bin ich dann
Schande
über mein Haupt nach Phuket gefahren. Aber das lag daran, dass ich mich ins Flugzeug nach Hause gesetzt habe, weil ich meine Wohnung aufgelöst habe. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe meine Tasche gepackt, habe die Wohnung abgeschlossen und bin losgefahren. Am Anfang, ich habe mich von meinen Eltern überreden lassen, die Wohnung zu behalten, was auch damals die richtige Entscheidung war, weil es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie vielleicht nach einem Monat doch schon die Schnauze voll habe und nicht mehr klarkomme und nach Hause will. Also ich hatte die Wohnung immer als Backup und habe dann einfach nach ein paar Monaten gemerkt, irgendwie bin ich doch länger unterwegs. Lohnt sich nicht, hier jeden Monat noch die Miete zu zahlen, weil ich wohne nicht direkt in Unna, ein Stück weit in Dortmund, sondern in Unna, was hier so 20 Minuten außerhalb ist. Die Wohnung kann man auch nicht an Studenten untervermieten oder so, weil hier gibt's keine Studenten, die sind alle in Dortmund direkt. Also habe ich schön die Kaltmiete immer überwiesen. War dann eben kurz zu Hause, habe die Wohnung aufgelöst, alles eingelagert, mein Auto verkauft und bin dann halt wieder zurück nach Thailand geflogen. Und habe dann quasi vom gleichen Ort die Route fortgesetzt. Und also Phuket ist so, ich habe ja viele touristische Orte vorher schon gesehen mit Siem Reap und Co. Aber Phuket ist echt furchtbar. Schlimm. Ich war dann natürlich auch noch in Patong, was dem Ganzen die Krone aufsetzt. Oh Gott, ey. Furchtbar. Echt, oh Gott, nee. Also da war ich echt froh, als ich dann weg war. Ja, ja, also
ja, ich meine, manche Leute machen da einfach wirklich Urlaub, ne?
Ist das die perfekte Insel wahrscheinlich. Das ist eine super schöne Insel. Du hast viele Strände. Die Infrastruktur ist total gut. Also du hast Hotels, du kriegst alles, was du brauchst. Du musst dir keine Sorgen machen. Also du kannst dich in Deutschland in den Flieger setzen, kommst da an und nach 2 Wochen fliegst du wieder nach Hause oder nach 3 Wochen und für alles andere ist gesorgt. Du musst nichts selbstständig machen. Und wer so einen Urlaub machen will, ich glaube, da ist Phuket schon echt cool. Aber naja, das war halt nicht das, was ich irgendwie vorhatte. Naja. Aber der Rest von Thailand war dann doch ganz cool.
Ich kann mir auch ehrlich, also vielleicht habe ich auch einfach ein komplett falsches Bild über unsere Hörer hier bei Off the Path, aber ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die hier gerade zuhören und das als Nonplusultra sehen würden. Genau. Ich finde Phuket persönlich auch total schrecklich. Und ich finde den Süden Thailands finde ich allgemein, also ich finde es schon cool. Ich finde das, ich mag also auch so Krabi und so, finde ich cool. Aber gleichzeitig finde ich das aber auch sehr fragwürdig und sehr gewöhnungsbedürftig. Es gibt noch ein paar schöne Ecken, besonders wenn man weiter südlich geht, weil da gehen halt wenige hin.
Ja, also aber, ich war hinterher auch in Krabi auf Koh Phi Phi, was ja auch eine sehr touristische Insel ist. Sehr klein, sehr touristisch. Hatte ich aber trotzdem eine coole Zeit.
Finde ich auch sehr klasse, ja.
Da habe ich dann eine Gruppe Latinos kennengelernt und war einfach zum Feiern da. Und da hatte ich dann irgendwie ein paar Tage Spaß einfach, wo wir jeden Abend betrunken waren. Dafür war das cool.
Ich glaube, dass wenn du andere Kulturen kennenlernen möchtest, außer die thailändische, dann kannst du nach Südthailand gehen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also, ist ja wenig thailändisch dabei, ne? Also so ein bisschen der thailändische Vibe vielleicht oder so. Aber du gehst ja eigentlich nur hin, um mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen,
genau,
vermutlich auch mit anderen Deutschen irgendwie zu feiern. Aber so wirklich so richtig eindringen in diese thailändische Kultur tust du da unten jetzt eher weniger. Das ist so mein Empfinden gewesen, von meiner Erfahrung. Ich bin mir ziemlich sicher, wie immer gibt es viele Leute, die sagen, Bullshit, aber ja, das ist also so das, was
ich von so, da bin ich dann auch nach so Koh Lanta gefahren. Und da war es dann schon anders. Also du hast auch noch an der Küste immer wieder irgendwelche Hostels und so weiter gefunden. Also da gibt es schon sehr viele Leute, die auch vom Tourismus leben. Aber es war auf jeden Fall was ganz anderes als auf Koh Phi Phi und in Krabi. Das war schon ganz cool. Und von da bin ich dann halt wieder ins Landesinnere. Ich war in Trang und vorher war ich ja auch schon in ein paar Orten. Da merkt man schon, also das Leben in Thailand ist doch was anderes als ja auf Inseln wie Koh Phi Phi und Phuket und Co.
Ja, auf jeden Fall. Hast du denn so gemerkt, dieser, zum Beispiel eine Sache, die ich nie vergessen werde, ich Vollidiot, bin mal nach, wo war das denn? Ich glaube Krabi, gereist und ich habe ja in Bangkok gelebt und ich habe zu der Zeit ein bisschen Thailändisch gesprochen. Und ich bin dann zum Beispiel immer nach Krabi und dann habe ich irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht, Pad Thai, ja. Mu. Mu heißt Schwein. Oder ich wollte gebratenen Reis mit Schwein bestellen. Und ich war so, habt ihr with Mu? Und die immer so, no, my dai. So, und dann habe ich, glaube ich, 4 oder 5 so Stände für Streetfood irgendwie so gefragt. Ich so, habt ihr mit Mu? Und dann, my dai, no, cannot, mister. Und ich so, hä, was ist denn los? Mu, pig, pork, bacon. No, my die. Bis ich halt irgendwann, ich Vollidiot, ich weit gereister Typ, der halt irgendwie so einen recht erfolgreichen Reiseblog hat, habe halt einfach irgendwie total vergessen, dass der Süden Thailands ja muslimisch ist und die ja gar kein Fleisch essen, kein Schwein essen. Das war peinlich, ey. Das ist so einer meiner total glorreichsten Auftritte auf diesen Wahnsinn. Aber ist schon krass, ja. Ne? Ist schon sehr anders aber da unten als halt zum Beispiel der Norden Thailands, ne? Leute, wie auch angezogen sind und also die Mentalität der Menschen ist so ein bisschen
Thailand
anders.
Hatte ich mir eigentlich wenig vorgenommen, weil ich hatte halt wieder das Vorurteil im Kopf, Thailand ist das Touri-Land schlechthin. Also will ich da auch nur schnell durchreisen. Aber im Endeffekt war ich echt froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, weil das schon auch ein super interessantes Land ist. Und klar, du hast die touristischen Ecken, aber du kannst dich immer wieder zurückziehen. Und es ist so vielfältig, wie du sagtest, von den Leuten, von der Landschaft her, echt auch total cool. Also jeder, der irgendwie Urlaub in Thailand machen will, der sollte sich mal ein bisschen informieren, was er da machen kann und vielleicht Phuket verlassen.
Ja. Also meine Cousine war jetzt gerade in Khao Lak in irgendeinem Club, Hotel unterwegs. Ja. Und die hat dann auch erzählt, so, ja, wir haben eigentlich nichts gemacht. Wir haben den ganzen Tag
Massage nur für 3 Euro
im Hotel und am Strand und Thailand ist schön. Nicht so, ja, sorry, aber Thailand hast du ja halt einfach mal gar nicht gesehen. Wenn man halt so reist, und das ist jedem selbst überlassen, wie man reist, aber da kannst du aber nicht sagen, wenn du nach Hurghada für weiß nicht, 150 Euro mit Flug und All-Inclusive im 4-Sterne-Hotel bist und das Hotel nicht verlässt, dann kannst du nicht sagen, dass du in Ägypten warst. Nur weil du einen Stempel halt im Pass hast. Also das geht nicht. Das ist genauso wie diese ganzen Leute, also es gibt ja einige, die in jedem Land der Welt waren, aber den Flughafen nicht verlassen
haben. So bin ich vorher gereist? Dass ich sagte das Hobby Groundhopping etwas? Okay.
Ich kann mir vorstellen, was das bedeutet.
Um an möglichst jedem Ort Fußball zu gucken. Das heißt, wir haben uns auch gerne mal ins Auto gesetzt, sind irgendwie Freitagnachmittags losgefahren, 12 Stunden bis nach Kroatien, haben da ein Fußballspiel geguckt. Sind nachmittags wieder losgefahren, um dann irgendwie am nächsten Tag zu Hause wieder ein Dortmund-Heimspiel zu gucken. Also so bin ich dann vorher auch mal gereist, dass wir halt wirklich irgendwie mal 2 Stunden in einem Ort waren und direkt wieder abgehauen sind. Aber auf dieser Reise hier habe ich mir halt auch vorgenommen, okay, das Groundhopping stelle ich jetzt mal ein Stück weit hinten an. Ich will zumindest noch in jedem Land irgendwie ein Spiel gucken. Aber es hat halt nicht die Priorität, sondern ich will wirklich einfach mal die Länder und andere Kulturen und so weiter kennenlernen, was ich vorher einfach, ja, nicht so im Vordergrund hatte, ne?
Ja, also ich meine, wenn du so für, boah, das ist schon krass, 12 Stunden mal nach Kroatien fahren für ein Fußballspiel und hast ja nichts von. Also ich meine jetzt nicht vom Fußball, da kenne ich mich nicht aus, aber vom Reisen oder vom Land, von der Kultur und so.
Ja, ziemlich wenig.
Unter dem Aspekt hast du ja nichts davon.
Genau.
Tankquittung aus Zagreb.
Ich fahre auch heute noch gerne mal irgendwie ein paar Stunden.
Nein.
Nur um da Fußball zu gucken oder so, aber da hatte ich jetzt einfach nahezu unendlich viel Zeit und konnte mir einfach
in jedem
Land nehmen und mittlerweile
Ja. Du siehst das auch so, oder? Dass dieses Groundhopping, wie du das jetzt nennst, jetzt nichts mit Reisen und
wenig.
Mit
also klar, man kann's verbinden,
entdecken,
wir
irgendwas
dann auch,
zu tun hat.
Immer wieder mal für eine Woche in irgendeinem Land und haben dann geguckt, dass wir halt in der Woche möglichst irgendwie viele Spiele gucken können und haben dann auch viel gesehen, auch viele Orte, wo man sonst nie hingekommen wäre, sondern nur, weil da eben irgendwie, weiß nicht, ein Drittligaspiel stattfindet in Rumänien gerade oder so. Ne? Mittlerweile mache ich es, versuche
krass, auch eine ganz andere Art
Mischung zu finden, dass ich auch ein bisschen mehr sehe außerhalb der Stadien.
Ja. Ja, ist eine ganz andere Art zu reisen. Habe ich noch nie, wusste ich bis gerade eben, wusste ich nicht, dass das gibt. Interessant. Es gibt so viele Arten des Tourismus, des Reisens. Ja,
ich habe wieder was gelernt. Groundhopping. Mein Gott. Europa schon mal bereist, aber wirklich gesehen habe ich davon auch nicht so viel.
Ja. Ja, interessant. Malaysia. Also,
Grenzt ja direkt an Thailand. Bin ich mit dem Bus runtergefahren zur Grenze und dann mit dem Zug eben weiter. Und bin da an der Westküste meistens geblieben und halt ein Stück weit ins Landesinnere. Also den Osten habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe jetzt gerade wieder die Karte offen. Zuerst war ich in Georgetown. Auf der Insel Penang war ich sehr positiv von überrascht. Also es ist auch eine Millionenstadt, Georgetown. Aber du kommst sehr schnell auch an schöne Strände. Du kannst da auch wandern gehen auf einem kleinen Berg. Und Malaysia ist ja im Vergleich zu Thailand, Kambodscha und Co. sehr modern. Also du hast eine richtig gute Infrastruktur für den Transport. Es ist alles, ja, es ist einfach ein Stück weit westlicher von der Infrastruktur und alles Mögliche, was du halt findest. Aber die Kultur der Leute ist halt natürlich trotzdem asiatisch. Und was mir gerade auf der Penang-Insel so gut gefiel, war die Vielfalt der Bevölkerung. Also du hast da ganze Viertel, wo Chinesen wohnen, wo Inder wohnen oder Malai und Thailänder und Indonesier, alles Mögliche und halt auf einer kleinen Insel beziehungsweise in der Stadt und du musst nur zwei Straßen weitergehen und denkst, du wärst jetzt in einem anderen Land. Das fand ich echt schon super cool. Und hinterher in Kuala Lumpur war es ähnlich. Natürlich ein Stück weit größer alles noch. In den Cameron Highlands war ich auch. Das sind Berge von, lass mich lügen, vielleicht 2000 Metern Höhe, wo halt Teefelder sind ohne Ende. Also da habe ich mir ein Fahrrad genommen und bin einfach mal zwei Tage nur mit dem Fahrrad rumgefahren und du siehst halt rundherum Teefelder. Super, super schön. Alles grün und du siehst halt, wie die Frauen dann in den Teefeldern am Arbeiten sind und pflücken den Tee von Hand oder kümmern sich darum, dass die Pflanzen wachsen und so. Das war echt auch ein super schönes Erlebnis da. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich da war. Vielleicht waren es 10 Tage, die ich in Malaysia hatte. Also es war auch nicht viel Zeit, aber 3-4 Orte habe ich da gesehen und fand es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool.
Ja, und dann bist du dann weiter nach Singapur oder hast du Singapur geskippt und bist direkt rüber nach
Sumatra war ich gar nicht. Also in Singapur war ich für 4 Tage. Und von da habe ich dann halt eine Fähre genommen runter bis nach Jakarta. Also direkt vor Singapur liegen ein paar kleine Inseln, die schon zu Indonesien gehören. Also da ein Schnellboot von Singapur rüber nach, welche Insel war das? Batam. Genau, also das ist ja hier 5 Kilometer oder sowas.
Luft Batam, entfernt ja. Nur. Mhm.
Und von da fährt halt einmal die Woche eine Fähre an Sumatra komplett vorbei, hat auch wieder einen ganzen Tag gedauert. Und dann war ich halt eben in Jakarta.
Krass. Ja. Und dann bist du einmal quer rüber über Jakarta. Bist du hoch auf dem Vulkan?
Jein, wie heißt der Vulkan noch, wo ich war? Also ich war in Yogyakarta und da ist ein Vulkan, den ich bestiegen habe. Sind wir früh morgens hoch. Aber dieser ganz bekannte Vulkan, da kam man nicht hoch. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen gerade, wie der heißt. Aber der war geschlossen, weil halt Ausbruchsgefahr bestand. Okay.
Okay. Yogyakarta bist du, das ist quasi schon, das ist ja in der Mitte der Insel. Wie lange warst du auf Java?
Vielleicht. Ja, vielleicht doch eine Woche. Also ich habe nur Jakarta und Yogyakarta gesehen. mit dem Zug.
Ja. Da bist du mit dem Bus?
Und
mit dem Zug.
Ich war halt lange in Yogyakarta, weil da gibt es eben Borobudur, diese bekannte Tempelanlage. Und den Vulkan, wo ich dann war, und die Stadt selbst ist auch sehr hübsch, eine hübsche Altstadt ist da. Und ja, von da gibt's dann halt einen Bus, der direkt bis nach Bali rüberfährt. Na, der fährt auch auf die Fähre.
Bis zur Grenze und da muss die Fähre nehmen.
Und hat mich dann irgendwo in der Nähe von Denpasar.
Ach so, okay, krass. Ach krass. Und das war dann quasi, warst du auf Bali? Also wie lange warst du noch auf Bali?
Ja, doch. Also ich war in Ubud und ich hatte keine Lust irgendwie, weiß ich nicht, auf Kuta und so, weil ich habe halt wieder nur gelesen, okay, viele Touris und Bali ist ja auch total bekannt und so und Indonesien hat so viele Inseln, wo man seine Ruhe haben kann und das brauchte ich in dem Moment einfach. Und dann war ich halt in Ubud, wo ich gelesen habe, okay, das ist ein cooler, chilliger Ort. Der halt so eine gute Mischung gefunden hat. Und naja, das war halt doch anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann...
Ja, Ubud ist so... Ich weiß nicht, was man sich immer so unter Ubud vorstellt, aber ich glaube schon, dass die Ubud immer so ein bisschen für eine Überraschung da ist, weil es ja schon sehr... Ich mag's, also immer, darf man nicht falsch verstehen, ich mag Ubud, aber ich finde es halt auch sehr, sehr...
Ja, also ich weiß auch, es gibt sehr
kann ich nicht viele erklären.
Ecken auf Bali,
ist anders.
Wo man keine Touris findet und wo man vielleicht mal in Ruhe reisen kann und so, aber irgendwie ist mir da auch wieder die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich gesagt, komm...
Ja, also aber so viele Ecken sind das übrigens auf Bali dann nicht mehr, ne? Also so viel hast du dann nicht mehr. Du hast quasi den Westen und den Norden der Insel, der noch recht unberührt ist. Aber der südliche Teil, also das, was alles auch bewohnt ist, wenn du auf Google Maps gehst, also alles, was so grün ist, also ist wirklich grün und nicht so bewohnt. Und alles, was so grau ist, ist alles nur Stadt. Was ganz cool ist, Canggu und so, total geil, aber das ist halt alles auch schon sehr, sehr voll, also verstehe ich schon. Und dann also deine 48 Stunden auf Bali und dann hast du deine Ich-flieg-nicht-Geschichte halt quasi über Bord geschmissen, hast gesagt so,
genau.
Fuck it, genau. Ich fliege jetzt nach Flores.
Ohne Flugzeug kommst du auf jeden Fall bis nach Osttimor, wenn du Zeit hast und dir die Zeit auch nimmst. Das Problem ist, von Bali bis nach Flores gibt es eine Fähre, die einmal die Woche fährt. Oder du nimmst halt eben so eine Tour, wo du ein paar Tage unterwegs bist und hier und da mal anhältst, übernachtest und wann ich tauchen oder schnorcheln gehen kannst. Aber für mich kam da irgendwie nur diese Fähre in Frage. Aber das Blöde ist, als ich da ankam, war die Fähre gerade weggefahren. Dann hätte ich jetzt noch eine Woche auf Bali verbringen müssen, um auf die nächste Fähre zu warten. Und für mich war dann klar, okay, ich will nach Australien, zwar nicht lang, aber da kommst du eh nur mit Flugzeug hin. Weil es gab früher mal eine Fähre von Kupang. Das ist auch auf Timor, gehört zum indonesischen Teil von Timor. Von da gab es eine Fähre rüber nach Darwin, aber die haben die Australier ausgesetzt, weil die Migration von Indonesiern damit aufhalten wollen. Du siehst überall auch in Kupang irgendwelche Schilder von wegen hier, komm gar nicht auf die Idee, nach Australien zu reisen, wir weisen dich eh wieder aus direkt. Da war ich ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe. Aber naja, deshalb gab es halt zwei Möglichkeiten, nach Australien zu kommen. Entweder du fliegst oder du guckst, dass du mit viel Glück eine private Segeljacht oder so findest. Aber ich habe halt keinerlei Segelerfahrung. Ich habe jemanden getroffen, der halt viel gesegelt ist vorher schon. Und der meinte schon, boah, das ist super schwierig, du musst viel Glück haben. Außerdem ist jetzt gerade gar nicht die Saison, um in diese Richtung zu segeln, sondern es kommen halt eher die Australier hier rüber, weil die Winde gerade so sind. Und dann war für mich klar, okay, du musst jetzt gleich sowieso fliegen nach Australien. Und dann habe ich halt eben schon zwei Inseln vorher quasi abgebrochen und einen Flug nach Flores rüber gebucht.
Okay, cool. Und ja, bis dahin war deine Reise von Dortmund bis nach Bali, außer dieser kurze Flug zurück nach Hause, aber der gilt, also den kann man ja, der gilt ja nicht. Ja. Aber krass. Ja, 10 Monate später bist du dann angekommen, ne? Wahnsinn.
Also cool. Hat auch geile Story. Viel Spaß gemacht. Und es gibt wenig, was ich anders machen würde heute. Langsamer Reisen gehört auf jeden Fall dazu, dass ich eben nicht den Michael Schumacher mache. Aber gut, ansonsten, also für die gleiche Strecke, da kann man auch dreimal so lang unterwegs sein. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. War auf jeden Fall trotzdem cool. Viel gesehen, viele Länder kennengelernt, die ich mit einem Round-the-World-Ticket oder so niemals kennengelernt hätte. Ja, alles richtig.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist echt wirklich eine sehr, sehr interessante Story, die du da hast. Und es hat total viel Spaß gemacht, sich mit dir so lange vor allem darüber zu unterhalten. Nee, ich glaube, musstest du nicht um 9 zur Arbeit?
Ja. Ich weiß nicht, wann du es veröffentlichst, aber er ist ja jetzt gerade zwischen Weihnachten und Neujahr noch, deshalb muss ich heute nicht arbeiten. Ja, genau.
Ach ja, okay. Glück gehabt. Wenn Anna und Sven jetzt diese Folge hören, dann, ihr Lieben, es tut mir leid, ich habe euch versetzt, weil es hier doch ein bisschen länger dauerte als geplant. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Mittlerweile ist es hell draußen, wir können raus. für dich alles Gute, einen guten Rutsch.
Bald.
Und,
ja, danke auch.
Bis bald. Danke für deine Zeit.
Ciao.
Tschüssi. Ja, das war schon wieder die 106. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wahnsinn, oder? Ihr seid noch da. Lange, lange geht diese Folge schon. 1 Stunde und 50 Minuten. Und das ist, glaube ich, auch so eins der längsten Folgen, die wir hier im Podcast jemals gehabt haben. Richtig krass. Wahnsinn, was Patrick alles erlebt hat auf seiner Reise von Dortmund bis nach Bali, ohne zu fliegen. Richtig cool. Und eigentlich müsste man noch eine viel längere Folge mit Patrick aufnehmen über den zweiten Teil seiner Reise. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, auch noch so viel Zeit. Ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit. Also Patrick, solltest du deine eigene Folge hören, deine Story kennst du ja, aber solltest du bis hier hingekommen sein, ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für unsere Zuhörer genommen hast, aber halt auch für mich genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, und ihr als Zuhörer, ich wünsche euch, wie gesagt, habe ich am Anfang schon ein paar Mal gesagt, alles Gute fürs neue Jahr, macht was draus, macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Schaut bei uns im Shop vorbei, da gibt es ein paar coole neue Produkte. Jahresplaner sind, wie gesagt, schon weg, aber unsere Off-the-Path-Kalender, die gibt es gerade noch zu einem Sonderrabatt. Ein paar sind noch da, die letzten müssen raus. Also falls ihr noch keinen Jahreskalender habt für euer Wohnzimmer, für euren Gang oder für euer Büro, da sind 12 tolle Bilder von unseren Reisen drin und ja, sie erwecken jeden Tag, jeden Monat das Reisefieber in euch und holt sie euch. Alle Infos zu dieser Folge, wie immer, auf www.offthepath.com, Folge 106. www.offthepath.com/Folge 106. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch eine ganz, ganz tolle Woche. Am Samstag kommt eine Abenteuerhappen-Folge aus Schottland, die wir noch letztes Jahr aufgenommen haben. Und nächste Woche, Montag, geht's dann, wie gesagt, los. Jeden Tag 20 Minuten Podcast. Und ihr dürft dann am Wochenende von Freitag bis Sonntagabend entscheiden, welche Folge ihr dann im Februar in voller Länge hören wollt. Also von nächste Woche
Montag, das ist der 8. Januar, bis Freitag, 2. Februar, jeden Tag oder jeden Werktag eine 20-Minuten-Folge. Sollte den Weg zur Arbeit auf jeden Fall füllen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss, ein letztes Mal aus Hannover.